Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schaubefehls. Heute eine kleine Sonderfolge. Wir hatten vor einiger Zeit schon ein bisschen her schon mal einen Gast bei uns, den guten Daniel Schröckert von Rocket Beans Kino Plus. Und wir wiederholen das Ganze heute eigentlich nicht mit Daniel, sondern einem anderen Gast. Aber bevor wir den introducen, erstmal natürlich ein herzliches Hallo an den lieben Matze.
Guten Tag. Ja, es war Folge 9, glaube ich, damals.
Genau, 9 war es. Alter. Ja, ist schon ein bisschen her. Und heute machen wir quasi den Sean-Befehl. Ha! Den habe ich mir extra vorher überlegt. herzlich willkommen, Sean.
Hi. Ja, hallo, ihr zwei. dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, sehr, sehr gerne. Es ist uns eine große Ehre. Wir haben überlegt, wen fragen wir, und ich dachte mir, hey, du bist auch immer so begeistert, einfach überall von Film am Reden, am Schwärmen, am Erzählen, natürlich selber auch am Machen, und dachte mir, du wärst doch ein guter Pick für uns, um uns mal schön ein paar unbekannte Filme oder uns unbekannte Filme um die Ohren zu scheppern, weil ich mir dachte, du hast bestimmt noch eine gute Auswahl. Und für Leute, die dich nicht kennen, magst du dich einmal kurz selber vorstellen, wer bist du, was machst du und aus welchem Film und Fernsehen kennt man dich denn so?
Erstmal danke für diese Einleitung, sehr schön, fühle mich sehr geschmeichelt. Mein Name ist Sean Bu. Ich bin selber ein Filmemacher, Erstlinie-Regisseur, und wahrscheinlich am bekanntesten geworden durch einen Star Wars-Fanfilm namens Darth Maul Apprentice, der vor jetzt schon 4 Jahren veröffentlicht wurde von uns und ein viraler Hit wurde. Und der auch gleichzeitig meine Bachelorarbeit war damals im Studium. Und da habe ich sehr viel Herzblut und Leidenschaft reingesteckt als riesen Star Wars Fan, und Star Wars ist eben auch eine Franchise, die mich schon als Kind in der Grundschule eigentlich auf den Weg gebracht hat, mich nicht nur für Filme an sich, sondern auch fürs Filmemachen zu interessieren, und bin dann auch irgendwie seitdem dabei geblieben, immer mit dem Gedanken, mit dem Traum, mit dem Ziel, Filme zu machen, in irgendeiner Form im filmmacherischen Bereich tätig zu sein. Und ich habe viele Kurzfilme gedreht, Musikvideos, Werbefilme, und habe eine eigene Firma seit 2,5 Jahren mit meinem Bruder Julian. Den kennen vielleicht auch ein paar Leute. Julian Bam ist sein YouTube-Name quasi, wobei er jetzt seinen YouTube-Kanal ja sogar wieder sogar eingestellt hat vor kurzem.
Ja, das habe ich gesehen. Krass, ja.
Genau, eine große, große Sache. Und wir haben zusammen eine eigene Filmfirma aufgemacht, Raw Mind Pictures, wo wir, wo ich hauptsächlich vor allem auch eben aktuell viele Werbesachen drehe, aber parallel arbeiten wir auch an vielen Konzepten und Stoffen für vor allem Serien, teilweise auch Spielfilme, die wir hoffen, irgendwann mal auch umsetzen zu können. Also das ist alles Stoff zum Pitchen und Vorstellen und so, und Partner finden. Und Geldgeber finden, genau.
Ja, das darf man nicht vergessen, das liebe Geld. Ohne geht's nicht. Ja, super spannend auf jeden Fall, super spannend. Und aber macht ihr eher Auftragsarbeiten derzeit so?
Genau, also so quasi was so Brötchen verdienen anbelangt, sind so Auftragsarbeiten im hauptsächlichen Bereich Werbung. Teilweise habe ich auch mit Julian zusammen bei etwas größerem Placement auf seinem Kanal früher ein paar Kooperationen gemacht, wobei man da muss man auch noch schnell betonen, dass die ganzen YouTube-Videos, die mein Bruder gemacht hat, die sind alle mit seinem eigenen Team entstanden. Es war jetzt nicht das, was ich gemacht habe. Eine Handvoll größerer Projekte, die da mal stattgefunden haben. Und sonst arbeiten wir auch seit 1,5 Jahren sehr intensiv, versuchen wir viel Zeit zu finden zum Schreiben.
Ja, natürlich kann ich mir vorstellen, dass man natürlich dann auch von Größerem überträumt, ne, beziehungsweise einfach Visionen hat, die man so gerne mal machen würde. Aber ja, stell ich mir natürlich auch schwer vor, immer diese Diskrepanz zwischen, ja, das müssen wir machen natürlich, ne, weil wir haben eine Firma und wir müssen ja auch irgendwie, wie du sagst, Brötchen verdienen.
Genau.
Und dann der Gap zwischen so, und das wäre mal so das Herzensding. Kannst du, ist das alles super top secret oder kannst du irgend so eine Idee mal irgendwie anfüttern? So, was wäre zum Beispiel was du irgendwo umsetzen wollen würdest, ohne jetzt konkret werden zu müssen?
Es gibt verschiedene Sachen. Also, so konkret, also sagen wir so, viele von den Stoffen, die wir entwickeln, sind alles eigentlich Genre-Stoffe. Die reichen es von Fantasy über Science Fiction, vor allem auch echt einige Horrorsachen.
Und ja, da ist André am Start.
Nice. Und Mystery-Sachen, aber es ist meistens auch so eine Mischung aus verschiedenen Genres und wenn ich jetzt Fantasy oder Science-Fiction sage, dann ist das nicht Star Wars oder Herr der Ringe, sondern dann ist das eher subtilere Science-Fiction-Elemente oder Fantasy-Elemente, die dann oft mit Mystery-Thriller oder auch Horror vermischt sind.
Okay.
Grundlegend, es sind echt irgendwie ganz viele verschiedene Richtungen tatsächlich. Viele Sachen mit einem jungen Cast, wo wir dann eher mit, also das, wo die Hauptfiguren eher Teenager sind. Manche Sachen aber auch mit Erwachsenen. Ich habe so eine große Liebe für Lovecraft und irgendwie davon so ein bisschen was einfließen zu lassen. Ich glaube, ein großer Traum, den ich habe, ist auf jeden Fall mal irgendwann, sei es eine Serie, sei es ein Spielfilm, ein großes, sehr stark von Lovecraft inspiriertes Werk zu schaffen oder eine direkte Verfilmung eines Lovecraft-Stoffes.
Ja, krass, das ist natürlich auch so die Speerspitze, ne? Dann haben sich schon so viele versucht und meistens sind sie gescheitert.
Richtig.
Ich habe gerade vor kurzem erst den neuen Color Out of Space gesehen, ja. Nicolas Cage.
Und?
Es ist halt auch wieder das Gleiche, so Richard Stanley, ich meine, der hat jetzt schon seit Ewigkeiten ja auch nichts mehr gemacht, ne? Der hat damals hier Dust Devil in 90ern gedreht und Hardware, man merkt, glaube ich, schon, dass der da Bock drauf hat und auch Lovecraft durchaus kennt, und das ist halt auch nochmal direkt, das ist eine Adaption, also er setzt das schon weitestgehend um, aber für mich zum Beispiel der erste Fehler, den er macht, und das ist so ein Ding, er nimmt halt die Story und nimmt sie in die Gegenwart. Und ich habe immer so ein Problem damit, weil diese Lovecraft-Stories funktionieren für mich wirklich nur, weil die eben auch wirklich diese in diesem Zeitalter spielen.
Ja, und, ja.
Ah, das nimmt dem Ganzen einfach schon wieder direkt so einen Flair. Und warum sollte er braucht dann auch schon wieder einen Grund so, ne? Das ist eine Familie, zwar lebt die ein bisschen abseits so der Zivilisation auf so einem Hof, aber natürlich muss es dann so kommen, dass der Meteoroid dann doch irgendwie die Telefone und so stört, weil sonst hätten sie ja wieder Kommunikation nach außen, damit sie wirklich abgeschieden sind und so. Also du merkst halt, er braucht dann wieder Tropes, um diese ursprüngliche Geschichte trotzdem zu erzählen, wo ich mir denke, dann lass sie doch einfach in dem Zeitalter, in dem Lovecraft sie geschrieben hat, dann brauchst du dich um solche Sachen gar nicht zu kümmern.
Ja, ich glaube, das Problem, aber.
Ja, und das ist immer so ein bisschen schade, aber ich warte auch immer natürlich noch sehnlichst darauf, dass jemand mal adäquat richtig Lovecraft umsetzt, wie man es sich irgendwie vorstellen könnte, dass es funktioniert. Ja.
Zumindest eine seiner Geschichten, ne?
Seine direkten Geschichten, ja.
Genau, ich bin voll bei dir, weil bis jetzt gab es, finde ich, auch noch keine wirklich gelungene und die meisten sind halt leider auch dann super trashig. Und dieser neue Color Out of Space, der Trailer wirkte auch so, als würde es wieder in diese Richtung, in diese Trash-Richtung gehen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ein bisschen witzig ist. So Reanimator-mäßig, das hat natürlich auch was für sich, aber es ist halt noch kein, es ist nicht das, was Lovecraft sein sollte, denke ich.
Ja, es ist eher witzig, weil Nicolas Cage wieder overacted ist nicht mehr, ne?
Okay.
Das macht es dann halt skurril, ne? Das ist
das ist ein bisschen schade, weil ich finde, Lovecraft muss man eigentlich wirklich richtig absolut ernst und glaubwürdig und anfassbar verfilmen. Und ich glaube, das Problem ist aber auch, warum, du hast gerade gefragt, warum man das nicht in die Vergangenheit gesetzt hat. Ich glaube, das ist auch eine Kostensache, ne? Also wenn du dann so ein Period Piece draus machst, was es ja eigentlich braucht, dann ist es halt auch deutlich teurer und so ein Richard Stanley dann auch nicht in der Lage, sowas zu finanzieren.
Ja, das stimmt natürlich, klar. Dann brauchst du ja Kostüme, dann brauchst du dies, das,
die Kulissen und so. Also ich sehe es auch so. Für mich gibt es eigentlich nur zwei Zeiten, wo man Lovecraft-Geschichten gut erzählen kann, weil ja eben dieses Entdecken, Erforschen von dem Unbekannten einfach am besten funktioniert, wenn man eben noch nicht, wenn man zum Beispiel die Welt noch nicht so ergründet hat oder eben so isoliert ist und nicht Handy und Google und alles hat.
Deshalb
einmal die Vergangenheit funktioniert oder die weite Zukunft, wenn man sagt, man geht halt in den Weltraum und entdeckt einen Planeten, wo kranke Sachen, so wie ein Alien zum Beispiel.
Macht Cosmic Horror wirklich zu Cosmic Horror.
Genau, weil dann hat man wieder dieses Ding, da kann man wirklich was Neues entdecken, was es, hier ist schon alles entdeckt, gefühlt, so auf der Erde.
Ja, sehe ich auch so. Ja, spannend. Also ja, vielleicht irgendwann von dir dann mal ein Lovecraft-Film.
Ich hoffe.
In der Qualität von einem Darth Maul Apprentice, das wäre ja schon mal was, ja.
Das wäre schön, ja.
Holst du dir Ben, hast du einen guten Hauptdarsteller schon mal.
Ja, genau.
Ja, ey, super spannend, auf jeden Fall. Dann, lass uns aber jetzt zum Thema kommen.
Gerne.
Und zwar über Filme sprechen natürlich. Wir haben es diesmal so gemacht, bei der letzten Gastfolge war es so, dass der Gast uns gemeinsam einen Film mitgebracht hat. Diesmal haben wir gesagt, komm, es ist einfacher für dich, dann musst du keinen Film suchen, den wir beide nicht kennen, das macht es für dich einfacher, sondern du hast uns dann einfach zwei mitgebracht, jedem einen. Und wir haben
die Aufgabe geschafft, also.
Genau. Und wir haben dir gemeinsam einen Film gegeben, den du nicht kanntest. Und also wir haben es in der letzten Folge ja wie immer schon angeteasert. Also du hast von uns bekommen Coco, den Pixar-Animationsfilm. Mhm. Und ich habe von dir bekommen Rushmore von Wes Anderson. Und Matze hast du gegeben Ed Wood von Tim Burton. So,
oh, ja.
Eine sehr illustre Mischung, finde ich. Und ich kannte beide nicht. Also sowohl Rushmore als auch Ed Wood standen beide noch bei mir auf der Watchlist. Same. Deswegen habe ich mir auch gleich beide angeschaut. Ich weiß nicht, Matze, hast du dir auch beide angeguckt? Oder jetzt nee, nur
leider keine Zeit gehabt. Ich habe mir nur Ed Wood angeguckt. Aber war ja auch meine Aufgabe, ne? Du musst wieder die Extrameile gehen.
Ja, ich bin halt der mit viel Zeit und so, weißt du, nee. Hab's auch knapp geschafft. Ed Wood gestern noch geguckt, Rushmore habe ich am Wochenende geschaut. Und habe mich aber dementsprechend vorbereitet, aber das soll ich auch gar nicht, wie gesagt, die Aufgabe ist erfüllt, genau. Die Hausaufgabe war ja klar und die haben wir alle erfüllt.
Ich habe mindestens eine 3, das ist schon mal gut.
Und ich würde sagen, dem Gast gebührt der Vortritt.
Okay.
Sean, magst du einfach mal anfangen? Wie hat dir Coco gefallen? Beziehungsweise, ja, wie ist deine Reaktion darauf, dass wir auf deine Hausaufgabe?
So ein direktes erstes Fazit. Er hat mir super gut gefallen. Ich war wirklich sehr bewegt, teilweise oft den Tränen nahe. Und mir hat auch der ganze Art-Style und das Design unglaublich gut gefallen. Mhm. Pixar ist ja echt oft einfach wirklich großartig gewesen mit ihren Filmen und Coco hatte ich auch irgendwie immer auf dem Schirm, deswegen auch in der Watchlist, aber irgendwie nie dazu gekommen, den zu gucken und habe mich auch sehr gefreut über die Auswahl. Also ich fand den wirklich, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und der hat mich auch überrascht. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach so sehr von diesem Film habe treiben lassen, dass mich das so überrascht hat teilweise, was da so passiert und es nicht vorhergesehen habe. Aber es hat bei mir irgendwie total funktioniert.
Und du wusstest schon am Anfang so, worum es geht. Also die Plot und so weiter kanntest du schon.
Also ich wusste wirklich nicht genau, worum es geht. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass es halt was mit diesem mexikanischen Fest der Toten zu tun hat. Mhm. Und dass man auch irgendwie viele lebendige Skelette sieht. Ich weiß nicht, ob wir hier eigentlich so direkt über Spoiler reden oder ob das Spoiler frei bleiben soll.
Wir spoilern eigentlich fast immer. Okay. zumindest mildly. Also wenn jetzt
wir versuchen uns immer so ein bisschen drumrum zu drucksen, aber wenn das Gespräch darauf geht, dass man über bestimmte Sachen redet, dann ja, whatever.
Dann feuerfrei.
Okay. Ja, gut. Also ich kannte wirklich dann nur eher wirklich visuelle Eindrücke. Ich weiß nicht, ob ich den Trailer überhaupt wirklich sogar komplett aufmerksam mal gesehen habe oder nur Ausschnitte, vielleicht oder im Kino lief der vielleicht mal zwischen 100 anderen Trailern. Aber genau, das Setting fand ich ziemlich spannend. Also ich wusste auch gar nicht wirklich, worum es geht, weil zum Beispiel hat mich sehr überrascht, ich dachte wirklich, dass der ganze Film nur mit Skeletten also personifiziert wird.
Aber darf ich da kurz mal einhaken?
Gerne.
Denn der Film kam halt zu der Zeit raus, in der ich wirklich sehr, 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 sehr häufig im Kino war. Und die PR-Kampagne. Es gab einen etwas längeren Trailer, wo man allerdings auch nur Miguel gesehen hat, wie er ins Reich der Toten kommt. Das war so das größere Ding. Und ansonsten gab es wirklich vor gefühlt jedem Film, den ich da im Kino gesehen habe, diesen Ausschnitt mit wie heißt dein Hund? Auf jeden Fall, wie der Hund irgendwelche komischen Dinge macht. Und da hatte ich wirklich, wirklich Angst, dass der Film super viel mit diesem Comic Relief arbeitet.
Ja.
Und dementsprechend war man dann, also man wusste wirklich nicht so wirklich, worum dieser Film sich drehen wird, sondern es ist Dia de los Muertos und dann gucken wir mal, was noch so kommt.
Ja, also ich glaube, bei mir war das dann dementsprechend ähnlich, dass ich diesen Hundspot habe ich einfach mal nicht gesehen. Der Hund war für mich was völlig Neues. Aber genauso wie Miguel, also die Hauptfigur, der 12-jährige Miguel, war für mich auch was Neues. Und das fand ich eigentlich sehr cool. Ich habe mich halt dann anfangs auch mal gefragt, warte mal, wie jetzt? Wenn jetzt das Totenreich, weil von den Bildern her waren die ganzen Skelette da, stirbt er dann am Anfang sogar? Das ist ja ziemlich, ziemlich hart, selbst für Pixar. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wie das denn überhaupt zustande kommt. Und dann gab es irgendwann ja noch, also auch irgendwie noch recht am Anfang, noch, weiß nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann halt diesen quasi magischen Übergang. Und okay, verstehe. Ja, und das Witzige ist auch, ich bin ein Riesen, naja, was ist Fan, aber das Spiel Grim Fandango von LucasArts.
Na klar, ja.
So ein Adventure, quasi eine Art Weiterentwicklung der damaligen Point-and-Click-Adventure, was man dann mit Tastatur gespielt hat, das auch sich diesen Dias de los Muertos?
Dia de los Muertos.
Dia de los Muertos, danke, als Hauptinspiration genommen hat. Und dann in dem Spiel spielt man halt nur so Skelette, die alle aber, die auch in so einer Art Totenwelt dann eben leben, beziehungsweise so einer Art Zwischenwelt eigentlich. Und was nach dem Tod kommt, bevor man dann im Himmel oder Hölle erreicht. Und und die haben halt in diesem Spiel Grim Fandango, haben die es halt geschafft, diese ganzen Skelette so viel Persönlichkeit zu geben, dass die so geile Charaktere waren. Das war für mich damals gerade in der Zeit, wo Spiele noch nicht so stark im Storytelling waren und so, hat mich das voll umgehauen, weil die Figuren mir so ans Herz gewachsen sind in Grim Fandango. Und deswegen war ich auch, glaube ich, nochmal neugieriger auf Coco, weil das mich sehr stark an dieses Spiel erinnert hat.
Hattest du schon vorher Manolo gesehen und das Buch des Lebens?
Nee, sagt mir gar nichts.
Ist von Guillermo del Toro produziert und hat auch den Dia de los Muertos als Thema. Aber geht damit ganz, ganz anders um und ist auch ein ganz fantastischer Film.
Cool. Kommt dann auf jeden Fall direkt auf die Watchlist. Manolo heißt der?
Genau.
Cool, danke.
Und auf jeden Fall auf Englisch gucken, weil sie spielen sehr viel mit Songtexten.
Ah, okay. Manolo.
Direkt notiert.
Ja. Sean, aber jetzt mal so grob, grob zusammengefasst, was waren denn deine Erwartungen, bevor du an den Film rangegangen bist?
Also ich glaube, was ich so gehört habe im Vorfeld, war sehr viel Positives. Das habe ich noch so in Erinnerung gehabt, was bei Pixar auch nicht unbedingt verwunderlich ist. Und hatte ich irgendwas im Kopf, dass irgendwas Besonderes da wäre. Entweder wie man mit dem Thema Tod umgeht oder ob das irgendwie besonders emotional ist. Irgendwas hatte ich ja so gehört, dass er einen sehr berührt. Das hatte ich noch in Erinnerung. Ja, meine Erwartungen waren eigentlich, ich hatte eigentlich keine großen Erwartungen, beziehungsweise doch, ich hatte große Erwartungen, aber keine spezifischen Erwartungen. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass es ein starker Film wird mit einem Thema, was mich interessiert, weil ich diesen Tag der Toten an sich sowieso immer schon faszinierend fand, visuell auch, deswegen fand ich das einfach spannend, ganz so also stilistisch und ich habe einen guten Film erwartet und habe aber nicht wirklich erwartet, also keine genaue Vorstellung von irgendeiner Geschichte gehabt und war deswegen eher so, ja, ganz offen, weil ich einfach noch gar nicht wusste, was diese Skelette so erleben werden in diesem Film. Und dann hat der Film mich viel, viel mehr beeindruckt, als ich erwartet hätte. Und was ich auch krass fand, also nicht nur emotional, sondern auch das ganze Design, also diese Welt an sich, diese Welt der Toten, die man dann sieht, die ist halt auch so kreativ und atemberaubend. Ich habe auch war ein bisschen traurig, dass ich das nicht in einem großen Kino, auf einer großen Kinoleinwand gesehen habe, weil da waren teilweise Bilder drin von dieser gigantischen Stadt mit so viel Details und Facetten da drin. Das hat mich auch absolut begeistert. Also meine Augen haben sich sehr gefreut.
Aber dadurch, dass du den nicht im Kino gesehen hast, hast du den Olaf-Vorfilm auch übersprungen. Das war ja die Geschichte, dass da im Kino vor Coco 20 Minuten, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, Olaf-Film lief. Und wo Leute dann teilweise auch einfach erstmal eine halbe Stunde später ins Kino gekommen sind, weil sie keinen Bock drauf hatten.
Ach echt? Krass. Ja. Ist das dann eher gut, dass ich den verpasst habe?
Der ist okay. Also der lief dann irgendwann, glaube ich, sogar mal im Free-TV. Also.
Der tut keinem, ja genau, der lief dann nach der Frozen-Free-TV-Premiere kam der dann im Fernsehen, genau.
Okay.
Irgendwie auch einmal gesehen, der tut halt keinem weh, aber der ist
ja.
Also da hat Pixar deutlich bessere Kurzfilme gemacht.
Und das Ding ist halt, du willst halt Coco sehen und dann musst du erstmal 20 Minuten da sitzen und dir Olaf angucken.
Oh, das ist schon echt lang. Ja. Also ich habe schon der erste Gedanke, als das Logo kam von Disney und von Pixar, war der erste Gedanke, ah Mist, es fehlt der Kurzfilm. Habe ich auch vorher gar nicht dran gedacht, aber erst nur in dem Moment. Ich habe auch diese zwei Blu-Rays, zumindest die ersten zwei Blu-Rays, da gibt es wahrscheinlich schon mittlerweile mehr, mit diesen Kurzfilmsammlungen von Pixar. Ich liebe die auch. Mhm. Da war ich dann ein bisschen traurig drüber kurz, aber wenn ich das so höre, bin ich eigentlich ganz froh.
Ja, die Eigenständigen sind doch deutlich besser. Also da haben sie sich jetzt nicht mit rumbekleckert mit dem, ja.
Okay,
es gab doch sogar zwei, glaube ich. Es gab sogar zwei Kurzfilme zu Frozen.
Ach so.
Ja. Wow. Echt?
Naja. Ja, ich meine, es gab sogar zwei.
Ich weiß halt, das war halt genau die Geschichte. Ich hatte den halt damals in der Pressevorführung gesehen. Und da wurde er nicht vorher gezeigt, wo ich auch eigentlich ganz happy drüber war. Und da war der Kumpel, mit dem ich zu der Zeit halt ganz, ganz häufig im Kino war, der kam halt aus Coco und meinte, ja, das war ein guter Film. Aber die 20 Minuten vorher hätte man sich echt sparen können. Und das ist halt, ich wette allerdings, dass es dann auch andersrum halt genauso war, dass es Menschen gegeben hat mit kleinen Kindern, die nur für diese 20 Minuten Olaf ins Kino gerannt sind.
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe auch, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, ob das damit beworben wurde, aber dass man auch versucht hat, vielleicht mehr Leute ins Kino zu bringen, weil ich habe den auch vor ein paar Tagen mit einem Kumpel gesehen hier. Und er hatte zum Beispiel gemeint, dass er mitbekommen hatte, dass der in Deutschland wohl ganz schlecht lief, also Coco. Und vielleicht auch in Amerika. Ich meine, der ist ja schon sehr, also ich kann mir vorstellen, dass auch gerade in Amerika vielleicht der wirklich dann hauptsächlich die mexikanische Community vor allem stark anspricht oder spanischsprachige Community und vielleicht viele deswegen gar nicht erst ins Kino gehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie so, dass man da vielleicht, dass dann viele Leute vielleicht nicht so diesen Bezug haben, weil die meisten Pixar-Filme ja trotzdem sehr allgemein amerikanisch sind.
Das stimmt, ja.
Und das ist ja schon ein bisschen was Gewagtes gewesen in der Hinsicht. Und vielleicht
hat man
dafür
versucht. Ich guck mal währenddessen, wie die Zahlen waren.
Oh ja, cool. Würde mich auch mal interessieren.
Look, also zumindest in den USA hatte er über 200 Millionen eingespielt.
Oh, das ist aber gut. Das ist aber schon gut, glaube ich.
Das ist
also, ziemlich. Ich weiß nicht, wie Pixar sonst läuft, aber was hat denn Toy Story 4 gehabt? Fand ich übrigens auch gut.
Den habe ich jetzt am Wochenende gesehen, war ein bisschen underwhelmed, muss ich ehrlich gestehen.
Oh, okay. Also ich glaube, das ist auch wieder so eine Erwartungshaltungssache, weil ich hatte zum Beispiel bei Toy Story 4 überhaupt keine Erwartung. Ich dachte, warum noch ein vierter Teil? Was soll das? Das kann ja nichts sein. Und dann war ich irgendwie doch sehr bewegt und fand auch echt ein paar coole Ideen da drin.
Den habe ich noch nicht gesehen, aber
er war
jetzt doch deutlich besser sein sollte, als die meisten gedacht haben, ja.
Er war jetzt halt beim den 99 Cent Deals war jetzt dabei. Da habe ich ihn mitgenommen. Also in Deutschland hatte Coco, war in dem Jahr auf Platz 19 der Kinocharts. Der kam allerdings ja auch erst ganz, ganz spät. Aber insgesamt hatte der 1.373.000.
Also klingt aber auch nicht wenig irgendwie.
Ne? Nö, also eigentlich ganz solide.
Ja, okay.
Lief direkt, darunter ist Cars 3 Evolution.
Oh Gott.
Ja, da hatte vielleicht der Frozen-Clip gewirkt.
Ja, wahrscheinlich. Ach, und nur einfach, weil es einfach, es fuckt mich immer noch maximal ab. Das war 2017. Was wisst ihr noch, welcher Film 2017 auf Platz 1 der deutschen Kinocharts war?
Irgendeine deutsche Komödie?
Das war Fuck You Goethe 3.
Ah, ja. Okay. Ja, der war, boah.
Natürlich.
Ja. Oh Mann. Eine Sache, die fand ich, also generell ist mir aufgefallen, ich habe nicht viel gelacht bei dem Film tatsächlich. Ich habe im O-Ton geguckt und das hat mich auch da so ein bisschen überrascht, weil eigentlich dachte ich, dass man dann bei Pixar schon häufiger lacht. Ich fand es überhaupt nicht schlimm tatsächlich, aber hatte das Gefühl, dass da einfach generell nicht so viel Humor ist und der Hund, der irgendwie meistens für so Slapstick-Humor wohl sorgen sollte, den fand ich tatsächlich eher ein Schwachpunkt im Film, den Hund. Den fand ich relativ ja, irgendwie unbesonders, charakterlos und die waren einfach irgendwie so da.
Das ist halt so mega witzig, das sich jetzt mal so vor Augen zu führen, dass du jetzt der Werbekampagne halt nicht lange ausgeliefert warst, der Dante dann halt, Gott, meine Freundin kommt rein, fängt an zu husten, der halt Dante jetzt halt eher langweilig fand und ich bin einfach froh gewesen, dass er nicht overused war.
Ja, okay.
Ja, okay, ja, das kann ich aber nachvollziehen, das fand ich mich auch. Was ja daher auch rührt, was ihr eben gesagt habt, ne, vom Trailer her auch suggeriert, das wird so wieder der lustige Sidekick, ne, wie das Pferd in Rapunzel und Co., der die ganze Zeit nur halt eben für den Blödsinn steht und das durchzieht. Und deswegen fand ich eben auch, er war halt dosiert eingesetzt.
Ja, er war auf jeden Fall nicht so aufdringlich. Genau, stimmt.
Und er hatte sogar am Ende eine Bewandtnis, was ich eigentlich auch gerade beim ersten Mal schon ziemlich cool fand.
Was meinst du genau?
Dass er ein Alebrieche ist, oder Alebrinche, ich weiß gar nicht mehr, wie man es ausspricht.
Diese Spirit Animals, die man da gesehen
genau,
hat.
Genau, der Spirit.
Genau. Ja. Stimmt, ja, stimmt.
Er sieht auch so unfassbar cute aus mit seinen kleinen Hühnerflügeln.
Stimmt, ja. Das fand ich auch krass, dieser Große, der den Miguel dann ja auch so verfolgt, zeitweise. Hm. Der war echt, der war irgendwie krass. Der war so, also so ich weiß nicht, so extrem durch diese Neonfarben und die Größe und die nahen. Oft war er sehr näher an der Linse dran quasi, Anführungsstrichen Linse. Der war irgendwie sehr, ja, eindrucksvoll, schon fast ein bisschen so visueller Overkill. Aber gar nicht schlimm, ne? Aber fand ich sehr interessant.
Und auch ja, generell diese geile Mischung aus Tiger mit riesigen Flügeln und Hörner, der sah schon mega aus.
Ja, auf jeden Fall. Super geil. Ich fand auch, hatte ich eben schon mal angedeutet, diese Stadt auch super geil. Ich bin eh bei Filmen oder bei, sagen wir, Fantasy- und Science-Fiction-Filmen ziemlicher Fan von Städten, wenn die geil gemacht sind. Ich bin dementsprechend auch ein großer Kritiker der neuen Star-Wars-Filme, weil da städtemäßig oder planetenmäßig so unfassbar wenig Spannendes gezeigt wurde. 100 Wüsten und Wälder, langweilig.
Ja, kann ich verstehen.
Cool. finde ich gut. Da dachte ich, so eine Stadt wie da in Coco, aber als Science-Fiction-Stadt, so eine große vertikale Stadt mit so viel bunten Lichtern, sowas hätte ich gerne in einem neuen Star-Wars-Film gesehen, wo man dann durchfliegt.
Einfach ein Coruscant in bunt.
Ja, zum Beispiel, genau. Mehr Mut für sowas, oder wie in Valerian.
Wie fandest du den Mortal Engines?
Habe ich nicht gesehen. Ja. Also diese Art von Städten fand ich ja wieder ein bisschen albern vom Trailer, aber ich hätte ihn mir schon angeguckt, aber da haben so viele gesagt, der taugt nichts, dann dachte ich, ja gut, dann lass ich's. Hm. Ja. Wie fandet ihr den Film Coco?
Hau mal raus, André, weil ich werde wahrscheinlich dann länger erzählen.
es ist nicht mein liebster Pixar, aber ich bin ganz bei dir. Er ist halt vor allem mal vom Ton was anderes. Du hast eben nicht die typischen Dauerbefeuerung mit Gags. Du hast nicht diese von Grund aus schon meistens verkaufen sie ja eher die Unterhaltung und die Botschaft kommt mit. Hier finde ich aber bei Coco hast du wirklich eher die Botschaft und der verkauft hier halt wirklich eine glaubhafte Welt ja auf Basis einer Kultur, die es halt real existent gibt.
Ja.
Und baut darum halt einen Fantasy-Drama, Familienfilm. Also ich finde, Coco geht halt mal diese ganze Formel von der anderen Seite an und das fand ich halt total erfrischend, eben weil ich auch dachte, dass es eben gerade nach dem Promomaterial, dass es eher in die lustige Richtung geht und halt lustig Skelette und die tanzen lustig und hier und da.
Ja.
Und deswegen war ich so positiv überrascht, dass ja eigentlich wirklich ein teilweise auch wirklich sehr trauriger und tief emotionaler Film ist, der halt wirklich dir eine total schöne und irgendwie wichtige Message erzählt und drumherum, wie gesagt, einen Animationsspaß dir bietet. Aber eben als Schauwert nur. Und die Kernaussage des Films ist aber eigentlich der Fokus. Und das fand ich echt schön. Von daher, ich mag Coco sehr, sehr gerne.
Cool.
Ich glaube, abgesehen von Als steht Kopf, also Inside Out, was mein absoluter Lieblings-Pixar-Film ist und auch einer meiner liebsten Filme überhaupt, ist Coco inzwischen der Pixar-Film, den ich am häufigsten gesehen habe. Ich habe den an Neujahr das letzte Mal gesehen und da habe ich mal bei Letterboxd geguckt und ich glaube, ich habe ihn da alleine da viermal gelockt oder sowas. Und das halt seitdem, also in den, 2,5 Jahren, in denen er draußen ist. Und ich werde es nicht müde, diesen Film zu gucken. Das liegt zum einen daran, dass ich finde, dass das Pixar-Team einfach es geschafft hat, die mexikanische Kultur enorm gut zu übermitteln. Also es wirkt nie irgendwie aufgesetzt, sondern es ist immer sehr respektvoll. Dann mag ich generell Dia de los Muertos als Thema, ist halt super, super spannend. Und weil es einfach eine Sache und ein Umgang mit dem Thema Tod ist, dass man hier in Europa mit dem christlichen Glauben halt überhaupt nicht gewohnt ist. Und ich mache mich gerne über das Fast and Furious Franchise lustig mit diesen, ja, wir sind Familie. Aber Coco nimmt das Thema der Familie, der Blutsverwandtschaft halt auf und erklärt mit diesem Dia de los Muertos, warum das für diese Menschen so extrem wichtig ist. Und es ist wunderschön. Das Ganze, die gesamte Geschichte ist halt, ist für mich meistens Nebensache. Denn der Twist ist eigentlich recht offensichtlich, der so im letzten Drittel kommt. Ist jetzt aber, weiß nicht, macht den Film nicht schlechter, sondern es ist halt, man nimmt das alles mit. Ich mag es ja generell, wenn im Film Musik kommt und dieses ganze Mariachi-Ding ist halt schon cool. Und auch der Film ist, der Song ist mir beim ersten Mal tierisch auf den Nerven gegangen, weil er 3 oder 4 Mal im Film vorkommt, das Remember Me. Aber gerade in der letzten Version, die Miguel dann zur Mama Coco singt, es ist halt super emotional. Oh, generell dieses gesamte Ende. Ich bin bei Animationsfilmen aus irgendeinem Grund generell sehr nah am Wasser gebaut. Aber das nimmt mich jedes Mal so krass mit, obwohl ich weiß, was passiert.
Ja.
Und das ist halt, es ist einfach ein für mich ist es ein rundum schöner Film. Er ist nicht perfekt. Er ist nicht sonderlich, wenn ich jetzt den Vergleich halt mit Alles steht Kopf nehme, er ist nicht so clever geschrieben. Aber er macht Spaß. Und es ist einfach schön, in dieses Totenreich zu gehen. Und auch wenn nicht viele Gags da sind, die dabei sind, die funktionieren halt. Und das finde ich einfach so toll.
Ja, cool. Ja, ich kann auch voll vielen einfach nur zustimmen.
Ja, gerade der Song ist natürlich einfach auch so prägnant, ne? Also nicht nur, weil er auf dem Film vorkommt, sondern weil es einfach auch ein sehr catchy Song einfach ist. Hab den echt wochenlang im Ohr gehabt, nachdem ich den Film zum ersten Mal gesehen habe.
Wobei ich habe 2 Songs immer noch mehr im Kopf, weil ich die auch in meiner Musical-Playlist habe bei Spotify. Das ist einmal der letzte Song, den Miguel dann in der Schuhwerkstatt singt. Und ich finde dieses in Anführungszeichen Action-Finale mit der Matriarchin und wie sie da auf der Bühne rumdanzt, um den Bodyguards zu entkommen, mega geil.
Ach so, stimmt, ja.
Ja. Der Song, also ich mag die Szene, wie sie inszeniert ist. Und das ist halt, dass es eigentlich gerade ultra spannend ist, aber das so schön aufgelockert wird, weil es irgendwo doch witzig ist. Und der Song ist halt einfach gut.
Stimmt, ich habe das vielleicht gar nicht erwähnt, aber die Musik hat mir auch gut gefallen. Die ganze Zeit, ja.
Bist du so ein Sucker für Musical-Einlagen, Songs in Filmen generell? Magst du den eher bei Pixar? Oder wie stehst du da so generell so zu Musik oder vor allem halt Songs in Filmen?
Boah, das ist ganz unterschiedlich. Also, es gibt eine ganze Reihe von Musicals, die ich echt super gern mag. Zum Beispiel auch La La Land oder eigentlich mein liebstes Musical ist, glaube ich, Little Shop of Horrors. Als Film. Den kann ich mir auch immer wieder angucken. Und hier mochte ich es auch gerade. Ich weiß, ich muss gerade mal überlegen, gibt es denn bei Pixar überhaupt so oft Songs? Also bei den Disney-Filmen, bei den Zeichentrickfilmen gab es das ja immer sehr viel. Das finde ich okay, fand ich als Kind immer sehr toll, aber so. Jetzt ist das, glaube ich, nicht mehr so stark bei mir, dass mich das jetzt irgendwie so begeistert. Aber die Musik bei dem Film hat mir sehr gut gefallen, die Songs. Und ja, es kommt immer drauf an. Es gibt ich kann es gar nicht so pauschalisieren. Manchmal funktioniert es richtig gut für mich und manchmal ist es nur okay.
Ja, okay. Ich frage nur, weil das ist ja auch einer Hauptbestandteil dieses Podcasts. Wie du vielleicht rausgehört hast, ist Matze großer Musical- und Co-Fan.
Ah, okay,
ich kann damit halt recht wenig meistens um. Es kommt natürlich auch auf den Kontext an. Wir hatten zum Beispiel mal, ich weiß nicht, kennst du Reefer Madness?
Reefer Madness, nee.
Auf Deutsch heißt der Kifferwahnsinn? Kifferwahn, glaube ich. Das ist quasi eine Parodie von einem Warnfilm über Marihuana, also aus den 30ern.
Ach, ein Warnfilm.
Wo es früher quasi Werbeclips kamen, von wegen so, wenn du Marihuana rauchst, dann wirst du sofort kriminell und zum Zombie bringst alle um, so quasi. Und das nimmt der Film quasi auf und verarbeitet das quasi parodistisch als Musical. Und das war zum Beispiel super, weil die Songs waren total geil und der Film an sich ist einfach super crazy und das passt. Aber zum Beispiel musste ich auch für diesen Podcast schon High School Musical gucken und da bin ich halt dann raus.
Okay, ja gut, so. Das würde ich mir jetzt auch nicht angucken.
Oder Midsommernachtstraum oder sowas. Das sind so Sachen.
Das war kein Musical, das war einfach nur ein Theaterstück.
Ja, du weißt, was ich meine. Wenn das Thema in den Film eingeflochten ist, kann ich damit um. Wenn das Thema der Film ist, beziehungsweise der ganze Film auch als Musical vorgetragen wird, ziehe ich meistens so die Grenze. Wobei La La Land mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist dann auch nochmal was anderes. Deswegen frage ich nochmal, wie du da so generell eingestellt bist. Weil natürlich, also Pixar und Disney natürlich generell, wie du sagst, früher tatsächlich mehr Songlastig so an sich. Aber generell sind die Filme ja trotzdem immer sehr musikalisch und musikgeprägt.
Ja. Ja, stimmt. Also ich bin auf jeden Fall ein riesen Fan von Filmmusik an sich. Finde ich auch mal super wichtig bei Filmen. Gibt auch so viele tolle Soundtracks, die ich mir immer wieder und wieder anhöre. Und Songs gehen ja dann auch so ein bisschen in die Richtung. Und ja, generell bin ich einfach Songs gegenüber in Filmen sehr offen, würde ich sagen. Ich bin jemand, der dann sagt, guck ich mir nicht an, weil da wird nur gesungen. Ich bin da erstmal offen.
Es ist ja auch bei Coco einfach deutlich organischer in die gesamte Geschichte eingearbeitet. Ist ja jetzt nicht so wie in einem normalen Musical, dass auf einmal Exposition durch einen Song passiert.
Ja, das stimmt.
Es hat ja immer einen Hintergrund, dass was gesungen wird.
Stimmt, voll, ja.
Ja, genau, es geht ja auch um ihn als Musiker, um den angeblichen Onkel und so weiter, ne? Also es geht ja, die Musik ist ja der Bestandteil der Story, ja.
Genau. Ja.
Das stimmt.
Das war schon cool.
Ja, ey, dann kann man ja im Endeffekt sagen, unsere Hausaufgabe hat dich überzeugt.
Oh ja, auf jeden Fall. Es war eine sehr gute Wahl. Mich sehr gefreut. Und genau, ich auch wegen Musik muss auch gerade dran denken. Ich hatte direkt am Anfang auch, muss ich direkt an El Mariachi denken.
Ados. Ja, gut, klar.
Und ich weiß auch, dass ich die Soundtracks von den Filmen von Rodriguez auch mal sehr viel gehört habe. Diese, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt auch einen Namen für diese Musikrichtung, diese Gitarrenmusik mit Gesang, mit spanischen oder mexikanischen Gesang. Das fand ich bei den Filmen von Rodriguez auch mal sehr geil.
Ja, absolut.
Spanisch ist auch einfach eine wunderschöne Sprache, um
zu singen. Ja. Mega, ja. Was ist der Opening-Song von Desperados?
Ja, der ist super.
Super geil, oder? Genau, den habe ich auch so oft angehört.
Ja, in der Traumsequenz da, ne? In dieser Bar,
genau, wo sie dann. Genau. Oh, geil,
ja,
geil. Müssen wir mal gucken.
Ja, ist fantastisch. Jetzt habe ich ein Coco im Kopf, aber von Rodriguez gedreht. Quasi Desperado als Animationsfilm.
Hatte auch was, ja.
Aber das möchte ich jetzt haben. Alita 2 kommt ja eh nicht, soll er das machen.
Stimmt. Ja, schade.
Ja, cool, ey, auf jeden Fall. Das ist doch schön. Wir freuen uns natürlich immer gerade dann jetzt natürlich, wenn wie du als Gast dabei bist, wenn wir keinen Quatsch empfehlen.
Ja.
Aber die Ausfallrate bei Coco war ja auch zugegebenermaßen relativ, also dass ihr dir nicht gefällt, war, glaube ich, relativ gering, möchte ich behaupten.
Ja, stimmt, wahrscheinlich, ja. Stimmt, da könnte die Ausfallrate bei den Filmen, die ich vorgeschlagen habe, wahrscheinlich größer sein, weil die vielleicht ein bisschen spezieller sind.
Matze, das ist natürlich eine Behauptung. Ich sag mal, im Vergleich zu Disney sicherlich, ja. Mhm. Das auf jeden Fall. Aber ja, lass uns dann auch gleich doch überleiten und ich mach das Schlusslicht heute. Matze, willst du über Ed Wood sprechen?
Gerne. Also, ich bin auch noch nicht so ganz fit. Ich hatte an dem Tag nach der Aufnahme musste ich zum Arzt. Ich hatte nach der letzten Aufnahme, ich hatte eine Rachenentzündung. Das war auch sehr angenehm. Shit.
Dabei hast du gar nicht geflucht, oder?
Nee.
Hatte ich dir was Schlimmes gegeben? Ah, nee, das war James Ryan. Ja, du fandst ihn zwar nicht gut, aber geschrien hast du nicht.
Aber ich habe trotzdem geflucht über Menschen.
Ja, das stimmt. Aber nicht lautstark eigentlich.
Nee, das stimmt.
Nicht so wie ich, wenn du mir Musicals gibst.
Nee. Ich muss mal auf meine Liste gucken, ob ich irgendein Musical noch habe für dich. Mal schauen. ja, also Ed Wood aus dem Jahre 94, Regie geführt, Tim Burton, in der Hauptrolle Johnny Depp, wurde ausgezeichnet mit 2 Oscars, einmal fürs Make-up und das andere für den Nebendarsteller Martin Landau, der Bela Lugosi spielt. Ich habe von diesem Film das erste Mal gehört, weil ich bin mir sicher, das habe ich hier im Podcast irgendwann schon mal erzählt. Ich habe damals sehr, sehr häufig die Fernsehzeitung, die meine Eltern immer gekauft haben, durchgeblättert. Und irgendwann lief der Film, glaube ich, im Abendprogramm von Super RTL oder sowas. Und wie das damals so war, okay, die geben volle Punktzahl, das muss ein toller Film sein. Und hier, Johnny Depp, den habe ich schon mal gehört. Aber dann ist der Film bei mir so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mein Interesse an Ed Wood ist dann wieder aufgekeimt, als ich mich ein bisschen mehr intensiver mit Filmen beschäftigt habe. Ich habe zumindest angefangen, Planet Knight from Outer Space mal zu gucken. Ich hatte mir da eine DVD ausgeliehen. Allerdings ist es auch so ein Ding, alleine guckt man den irgendwie nicht.
Also ja, ist halt eher, der lief ja auch bei Schläfer, das ist halt eher so ein Eventfilm, ne?
Ja.
Ja, stimmt.
Und dann ist das Ganze so ein bisschen in, ja, einfach in meinem Hinterkopf verschwunden. Und dann habe ich ja meine Watchlist mit ganz, 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 ganz viel Kram aufgefüllt. Auch für den Podcast, auch durch viele, das musst du irgendwann mal gesehen haben, Listen. Und dann habe ich Ed Wood gesehen und war so, ach ja, den kennst du nicht, nimmst du mal rauf. Und das war so bisher meine Berührung mit dem Ding. Ich glaube, in meinem persönlichen Umfeld jetzt privat kennt den auch so gut wie keiner, beziehungsweise wahrscheinlich kennt man den, aber hat ihn nicht gesehen. Zumindest das, was ich bei Letterboxd so gesehen habe. Ja. Und ja, ich habe jetzt nicht die, wie normalerweise die UFDW aufgerufen, sondern André, ich würde einfach mal spontan versuchen, die Letterboxd-Inhaltsangabe zu übersetzen.
Oh, das wird spannend.
okay. Die meistens wahrheitsgemäße Geschichte des legendären schlechtesten Regisseurs aller Zeiten, der mit der Hilfe seiner merkwürdigen Freunde unzählige B-Movies, B-Filme, gedreht hat, ohne jemals berühmt oder erfolgreich zu werden. Das lief
mir nicht erwartet. Das kommt hin.
Ja, danke. Nächster Film. Also, ich hatte, also meine Liebe für schlechte Filme ist ja durchaus bekannt. Und ich bin auch großer, großer Fan von Disaster Artist. Ich bin auch immer noch pissig, dass André The Room irgendwann geguckt hat, ohne dass das ein Schaubefehl-Film war.
Ja, es war ein düsterer, langweiliger Abend und es tut mir immer noch sehr leid. Du kannst mir irgendwann trotzdem noch mal geben und wir tun einfach so. Das hatte ich ihn zum ersten Mal gesehen.
Okay, einfach mal die letzten 2 Sekunden dann löschen. Cool. Und ja, also ich wusste nicht, also Tim Burton ist natürlich auch ein Begriff, weil ich glaube, ich habe von seinen älteren Filmen nur Sleepy Hollow gesehen. Wenn der ist doch von Burton, oder?
Ja. Ja. Von seinen älteren Filmen hast du hast nicht Beetlejuice gesehen oder Batman?
Also Batman und Beetlejuice habe ich irgendwann mal als Kind im Fernsehen gesehen. Aber ansonsten, nee. Okay. Ja, sorry. Es gibt einen Grund, warum meine Watchlist 800 Filme lang ist.
Wow, okay.
Ja, aber sein Ruf eilt ihn voraus. Ich wusste, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Also zumindest dachte ich das. Und ja, also Biopic von Tim Burton, irgendwie wird das komisch, aber vielleicht auch ganz unterhaltsam. Und dann geht der Film los mit diesem, ja, mit dem, das war der Hellseher, war das Jeffrey Jones, der Schauspieler? Ja, genau. Mit dem Jeffrey Jones, der ja, ein, ich sag mal schnell, ein Hellseher, genau, spielt, der aus einem Grab aufersteht und sagt, so, jetzt werden Sie die Geschichte von Ed Wood sehen. Allerdings halt in diesem typischen, ja, 30er Jahre Gedöns.
In diesem Geisterbahn-Flair so.
Ja, so in etwa. Und da ist schon eine Sache, ja. Da ist schon eine Sache, die super, super witzig ist. Ich weiß nicht, André, hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
Auf Englisch.
Okay. Die deutsche Synchro ist alleine, was die Stimmen angeht, super unterhaltsam. Denn der Jeffrey Jones wird von der Synchronstimme von Robin Williams gesprochen. Dann hast du, Bill Murray hat seine normale Synchronstimme, das ist auch cool. Dann hast du Johnny Depp, der von der Stimme von Barney Stinson gesprochen wird.
Krass.
Was, crazy. Was im Nachhinein sehr gut passt, komme ich auch noch gleich zu. Und seine zweite Freundin, die wird von Gabi von TKKG gesprochen.
Oh Gott.
Okay.
Oh nein, nicht TKKG.
Die Stimme, ist, also die Synchronschauspielerin ist inzwischen leider schon verstorben. Aber es war so, gerade als sie so die ersten Sätze gesagt hat, war so, warte mal. Also, es war schon ein bisschen weird, aber auch in dem Sinne sehr unterhaltsam. Und nun gut, der Film folgt halt den, ich sag mal, dann doch schon recht typischen Biopic-Faden, dass man Ed Wood, einem Regisseur, ich möchte jetzt kein Adjektiv davor stellen, dass man ihm folgt über die Punkte seiner Karriere, wobei der Fokus vor allen Dingen halt auf dem Anfang liegt, wie er seinen ersten Film gemacht hat, seinen zweiten und dann vor allen Dingen, also das Ende ist dann Plan 9. Und durch den Film zieht sich wie ein roter Faden die Freundschaft zu Bela Lugosi, einem Schauspieler, der vor allen Dingen über Dracula, also als Dracula bekannt geworden ist, der in der Stummfilmzeit, wenn ich mich nicht irre, noch gespielt hat. Und weil er dann mit Ed Wood halt sich angefreundet hat, mit diesem Menschen auch in seinen Filmen vertreten war. Auch wenn das, ja, also das muss man auch sagen, Ed Wood hatte keine Ahnung.
Ja.
Aber das hat ihm halt nicht davon abgehalten, Filme zu machen. Dazu kommt noch so eine Sache, die hin und wieder reinspielt. Er hat sich halt in der damaligen, heute würde man es LGBTQ-Szene nennen, da hat er sich drin rumgetrieben. Bill Murray ist als sehr offensichtlich homosexueller Theaterbesitzer in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich gestehen. Also Bill Murray macht das fantastisch. Er ist super als doch sehr tuntiger Typ. Aber dass man für die Rolle ist halt einfach super klein.
Mhm.
Aber das war irgendwie unterhaltsam.
Ein bisschen wie bei Wes Anderson-Filmen manchmal mit ihm.
Ja, ey, den Übergang nehmen wir später, okay?
Okay.
Und nun ja, also wie gesagt, normale Biopic-Pfade. Das fand ich aber in dem Sinne gar nicht schlimm, weil der Mann hatte ein durchaus spannendes Leben. Und ich musste vorhin so ein bisschen schmunzeln, Sean, als du von deiner Produktionsfirma erzählt hast und wie du gucken musst, was so gemacht wird, weil es halt eins zu eins genau das, was Ed Wood durchmacht. Und ja, ich weiß nicht, also es kann sein, dass ich in letzter Zeit so viele Biopics gesehen habe, so in den letzten Jahren, kam ja auch viel gerade im Musikbereich, aber so die Struktur an sich hat mich schon ein bisschen gelangweilt und die Geschichte an sich, es war jetzt auch eine, ja, okay, der ist halt nicht talentiert, aber er ist super into it und immer hoch motiviert und hat richtig Bock drauf, weswegen auch die Stimme von Barney Stinson halt so unfassbar gut passt. Das ist halt, das funktioniert alles irgendwo. Also die Zahnräder greifen schon ineinander über. Und dann hat man, also Johnny Depp macht das auch sehr, sehr gut. Aber Martin Landau ist halt als Bela Lugosi unfassbar gut. Dieser ganze,
ja, das fand ich auch.
Dieser ganze, ja, dieser, nicht Dialekt, das andere Wort. Sein Akzent. sein Akzent kommt halt auch im Deutschen richtig geil rüber. Und dann, wie dieser Mensch einfach in der Vergangenheit lebt. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die in Disaster Artist in einem Dialog sehr schön rausgestellt wird, wo die eine Schauspielerin sagt, so, wo nachdem sie umgekippt ist, wo gesagt wird, so, warum bist du eigentlich noch hier? Du weißt doch, dass es scheiße wird. Und sie, ja, aber wir sind Schauspieler und ein Tag am Set ist viel, viel besser als eine Woche daheim rumdödeln. Und das ist halt der, im Grunde genommen der gesamte Story-Arc von Bela Lugosi in diesem Film. Also, so will, also, dann kommt natürlich noch ein bisschen Drama, dass Bela drogenabhängig ist. Morphium war es dann in dem Sinne. Und das war auch so ein paar, also, da muss ich schon so, man hat sehr viel Mitgefühl entwickelt. Und gerade wenn es dann gegens Ende geht, wo es klar wird, dass Bela Lugosi den Film nicht überleben wird, weil er war auch einfach alt. Das hat mich schon so ein bisschen mitgenommen. Das war schon schön. Und insgesamt würde ich sagen, ist es für mich ein schöner, unterhaltsamer Film. Ich hatte definitiv Spaß. Aber so richtig geflasht hat er mich jetzt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, André, kannst du ja gerne mal übernehmen.
Also dir war es, also ja, hast du ja gesagt, also dir war im Endeffekt zu konventionell, was das Biopic-Storytelling insgesamt angeht. Also du wusstest im Grunde ja, was es geht, was passiert, und dann war es dir halt einfach durcherzählt, ohne
genau,
also, Ausschläge oder wie.
Es gibt dann halt diese, also man kann vielleicht noch erwähnen, dass der Film auf einem Buch basiert. Und es gab so ein paar Sachen, die mich natürlich überrascht haben, wie dass Ed Wood gerne Frauenkleidung angezogen hat und dass das auch dazu geführt hat, dass er sich von seiner ersten Freundin, also von seiner, ich glaube, es war nur eine Freundin, getrennt hat, die interessanterweise Songwriterin wurde. Wie wurde das hier gesagt? Es war die erste Frau, die eine eigene Plattenfirma gegründet hat in den USA. Und sie hat noch Songs für unter anderem Elvis Presley geschrieben.
Ja, genau, stimmt. Das kommt ja in der End-Credits. Ja.
Genau, also ich fand's schön. Es gab einige schöne, überraschende Szenen. Aber so richtig mitgenommen wurde ich nicht. Ich glaube, dass der Film aber anders auf Leute wirkt, die Filme machen. Wäre jetzt so. Würde ich erstmal so in den Raum stellen.
Also da kann ja vielleicht dann schon gleich was zu sagen, als Betroffener hier. Dann greife ich noch mal einmal vor. Also ich verstehe schon, was du meinst, Matze. Ich muss sagen, ich fand den Film immer dann am besten und am unterhaltendsten, und ich war immer dann am meisten am Bildschirm klebend, wenn es um Szenen ging oder um Vorgänge, die ich aus seinen Filmen dann kannte. Also ich kenne halt von den Klassikern, sag ich mal, von ihm, die verkannten Klassiker, kenne ich halt auch nur Planet Nine. Also ich kenne halt, ich kenne seine anderen Filme nicht. Planet Nine kenne ich nur, und die anderen kenne ich halt nicht. Deswegen war ich halt natürlich vor allem dann am Ende des Films am meisten irgendwie into it, wenn es dann auch im Film um den Dreh eben von Planet Nine geht. Ne? Wenn du dann wirklich, weil sie haben ja dann wirklich die Sets ja wirklich auch echt nachgebaut, ne? Das war, es ist ja wirklich vom Feinsten, was sie da am Ende dann aus der Production daraus geholt haben. Es stimmt einfach alles bis zum wackelnden Grabstein und so, ne? So haben sie ja wirklich alles genau eins zu eins nachgebaut und so. Und selbst die Schauspieler sehen ja wirklich fast eins zu eins so aus. Das ist ja extrem gut einfach.
Ja.
Und da war ich dann einfach super drin, weil ich den Film halt kenne und das dann ja eher nachvollziehen konnte, als sie vorher eben da seine ersten Produktionen drehen und so. Da war es halt so, dass ich bei den da eben nicht so richtig nachvollziehen konnte oder dass die Vergleich nicht hatte und dann eben einfach mich darauf einlassen musste, was der Film mir gibt und wie Ed Wood halt handelt und was er da, ne, er macht ja zum Beispiel immer diese das zieht sich komplett durch, er dreht eine Szene und egal wie sie verläuft, er sagt immer, Cut, super, weiter geht's, ne, also egal, ob die Wand gewackelt hat, ob der Schauspieler gegen die Tür gerannt ist, er sagt dann, nee, das muss so, das ist authentisch. Und, ja. Klar, das sind super lustige Szenen und wenn das wirklich so war, dann ja, dann weiß man, warum die Filme so aussehen. Und das war alles schon interessant, aber da bin ich ein bisschen bei dir, Matze, er läuft halt schon so einfach durch, ne, er hat nicht so richtige krasse Highlights so, und beziehungsweise er hat dann fast schon so Running Gags, weil das einfach der Typ Ed Wood halt so war. Aber für mich war der Film halt zum Beispiel halt immer am besten, wenn ich natürlich nachvollziehen konnte, was er da macht und ich die Vorlage kenne.
Angora-Kaninchen. Es ist halt genau das.
Sean, sag doch mal, ist es ein Film, den du anders vielleicht wahrnimmst, weil du da, weil du auch hinter die Kamera blickst?
Also ich habe den Film zum ersten Mal gesehen, ich glaube, da war ich 15, plus minus ein Jahr vielleicht. Da habe ich noch nicht wirklich Filme gemacht, habe mich aber schon sehr viel für alles, was mit Filmen machen zu tun hat, interessiert. Ich weiß, ob das eine Rolle spielt, vielleicht, aber ich bin generell, habe ich eigentlich Filme auch mal sehr gern geguckt, die sich mit dem Filmemachen beschäftigen, davon gibt es ja gar nicht mal so viele. Vielleicht, aber ich weiß, dass ich ihn damals eben auch schon, also der hat mich damals unglaublich geflasht und begeistert, als Jugendlicher. Ist zeitweise auch einer meiner Lieblingsfilme gewesen und ich habe den auch bestimmt schon 10, 12 Mal gesehen.
Krass.
Häufiger in meinem Leben. Immer und immer wieder. Und ich mag irgendwie den ganzen Drive und die Aufmachung des Films, den ganzen Stil, also die Musik finde ich unglaublich stark. Ich mag diese ganze Arbeit mit Miniaturmodellen, die Tim Burton generell oft gemacht hat in seinen älteren Filmen, die aber irgendwie auch noch mal geiler passen in dieses Setting, wo eben viel mit so super schlechten Miniaturen gearbeitet wurde, in diesen B-Movies. Und ich mag die Energie von den ganzen Figuren, vor allem Johnny Depp und Martin Landau als Bela Lugosi. Und ich habe den Film tatsächlich auch 99% oder 95% hast halt immer auf Englisch geguckt. Und ich finde den auf Englisch auch unfassbar geil. Die Stimme von den Charakteren, wie die reden, vor allem Bela Lugosi.
Ja, super.
Großartig. Ich habe den einmal auf Deutsch gesehen, weil ich den, glaube ich, dann irgendwann mal mit Freunden geguckt habe. Ich glaube, der kam dann auch gar nicht mal so toll an. Und vielleicht auch da hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, mit dem Interesse am Film machen oder eben, wenn man das nicht hat. Aber ich habe dann gemerkt, wow, super viele Sachen, die ich auf Englisch unfassbar witzig und immer, wenn jemand gucken, super, super witzig finde, die funktionierten auf Deutsch gar nicht. Die waren ja Synchro einfach weg. Nicht wegen Wortwitz, sondern einfach durch die Art, wie die Schauspieler im Original das halt einfach betonen und so. Und da ist auch so eine Line, die ich, die hat sich irgendwie auch so ein bisschen bei uns, bei so ein paar Leuten aus dem Studium, die auch mit denen ich auch Filme gemacht habe, so ein bisschen eingebürgert hat, ist von Bela Lugosi, wo der irgendwann richtig abgefuckt ans Set kommt und dann einfach mal, dann erstmal so ein nach Alkohol kippt und meint, dann einfach sagt, so voll abgefuckt, let's shoot this fucker.
ja, genau.
Sagen wir auch mal so oft am Set, oder haben wir immer so oft am Set gesagt, okay, let's shoot this fucker. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich fand das einfach sehr faszinierend. Es stimmt, wenn ihr das so erzählt, dass der Film vielleicht eher so Szenen hintereinander aufbaut, also einfach so viele Kapitel seines Lebens einfach zeigt, ohne vielleicht manchmal so einen ganz größeren dramaturgischen Aufbau dahinter zu haben, was man vielleicht heutzutage mehr hat. Das kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube, für mich war das einfach, irgendwie jede Szene war wieder ein neues, cooles Kapitel, das Spaß macht. Und ja, emotional hat er mich auch mal sehr mitgenommen, gerade halt Bela und diese Freundschaft zwischen Johnny Depp und Martin Landaus Figuren, halt zwischen Edward und Bela Lugosi. Die ganzen Nebenfiguren fand ich. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, da war so viel drin, was mir irgendwie so unglaublich gefallen hat. Und natürlich fand ich es auch super witzig, wie er Regie führt und wie absurd schlecht immer halt alles ist. Und ja, ich fand zum Beispiel, ich mochte auch The Disaster Artist und The Room ist natürlich auch so ein Trash-Klassiker. aber ich fand zum Beispiel The Disaster Artist deutlich schwächer als Edward, weil er, da haben mir irgendwie so ein paar Sachen gefehlt und irgendwie war der, also Disaster Artist war für mich eher so ein, man kennt The Room und man baut irgendwie alle Sachen, alle Internet-Memes irgendwie so da rein. Und es fühlt sich teilweise nicht so authentisch an. Und mir hat mir da so ein bisschen irgendwas Emotionales hat mir bei The Disaster Artist noch gefehlt. Und bei Edward war ich halt irgendwie immer sehr, sehr dabei. Und ich konnte irgendwie auch Edward so unglaublich gut nachvollziehen. Und es war auch immer, ich fand das auch mal sehr traurig, weil er eben so begeistert und so leidenschaftlich war, aber einfach so unfassbar untalentiert und auch niemanden gehört hat und da halt so ein Müll entstanden ist. Und ja, irgendwie ist es witzig und traurig zugleich. Und was mir auch sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ist die Szene mit Orson Welles, wo er dann den Regisseur und Hauptdarsteller von Citizen Kane, dem besten Film aller Zeiten, laut einigen Kritikern, trifft, gespielt von Vincent D'Onofrio. Genau. Perfekt. Sah auch perfekt aus irgendwie. Also generell das Casting war perfekt. Und wo er ihm halt so diese Message auf den Weg gibt, halt sich nicht unterkriegen zu lassen von all den Leuten, die sagen, du kannst es nicht und du taugst nichts.
Die Baptisten.
Die Baptisten sind aber auch geil. Ja, irgendwie, da steckte sehr viel drin, was mich irgendwie, ja, irgendwie sehr begeistert hat. Also ich liebe den Film.
Ich bin halt ganz bei dir, gerade bei dem Vergleich mit Disaster Artist und Ed Wood, bin ich ganz bei dir. Was mir bei Ed Wood sehr gut gefallen hat, ist einfach, du siehst halt auch einfach, dass das war ja per se einfach ein super, super netter Typ, der einfach was Geiles machen wollte, aber einfach nicht das Zeug dazu hatte.
Genau.
Und bei Disaster Artist, der geht ja fast schon dahin und degradiert ja einfach auch alle Akteure, weil viele einfach Arschlöcher waren. Also
stimmt.
Der ist ja auch einfach, der zeigt ja auch menschliche echte Abgründe so, ne?
Ja.
Und bei Ed Wood ist das ja wirklich so, der wollte ja keinem was Böses. Der wollte einfach nur seine Visionen umsetzen und hat es einfach nicht so richtig geschafft.
Ja, bei Disaster Artist hat es ja aber auch durchaus einen Grund. Ich meine, das basiert auf der Biografie des Darstellers.
Nee, absolut. Ich meine jetzt auch nicht von der, wie akkurat jetzt die Umsetzung ist, sondern ich meine rein vom Gefühl, vom Filmgefühl. Bei Disaster Artist hatte ich mich einfach nur fremdgeschämt und teilweise war ich einfach richtig sauer so, weil das einfach so asozial teilweise war. Auch wie er dann die Leute behandelt. Und natürlich mag das so, natürlich war das dann vielleicht so, aber ich meine jetzt rein vom Filmgefühl, ne? Und Ed Wood ist ja fast selber, der Film, der fühlt sich ja fast an wie so ein Märchen.
Ja,
also der
ja,
ist ja genau. Der ist ja richtig herzlich eigentlich, der Film. Und du hast ja eigentlich fast nur Mitleid, weil er einfach nur Bock hat, Filme zu machen, es aber einfach nicht kann. Und da ist einfach eine ganz andere Stimmung. Und da allein so aus filmischer Sicht beim Zuschauen hatte ich einfach ein viel besseres Gefühl bei Ed Wood als jetzt beim Disaster Artist. Das meine ich nur. Das hast Sean gerade genau so gesagt, wie ich das auch sehe.
Er ist schon sehr flauschig.
Ja, so absolut.
Seine Frauenklamotten.
weil wir den Film nun mal auch schon bei uns im Podcast besprochen haben. Magst du einmal kurz, Sean, deine Meinung zu Citizen Kane abgeben?
Ich habe den auch lange nicht mehr gesehen. Ich habe den auf jeden Fall zwei oder dreimal gesehen. Auch in der Jugend, auch so. Ich hatte, glaube ich, auch so eine Phase zwischen 14 und 17, 18. Also eine Phase, wo ich super viele alte Filme geguckt habe und Klassiker und da so voll reingetaucht bin. Und ich weiß, dass ich den damals super geil fand. Irgendwie hatte ich da ein ziemliches Fable für Filme, die irgendwie so den Aufstieg und Fall einer mächtigen Person zeigen. Das fand ich irgendwie immer total mitreißend und ich fand den Film in der Hinsicht eben auch, hat mich sehr angesprochen und ich fand den Film super faszinierend in seiner Filmtechnik, was er alles gemacht hat, mit Perspektiven gearbeitet und mit Matte Paintings und irgendwelchen Tricks, um so visuell so viel zu machen. Ich mochte den immer super gerne und ich mochte auch diese Erzählweise, dass ja jemand quasi Nachforschungen also das ist gar nicht, wir sehen sein Leben von Anfang bis Ende, sondern man hat einen Journalisten, glaube ich, der Nachforschungen anstellt, mit verschiedenen Leuten spricht, die Citizen Kane gekannt haben und so war seine Geschichte halt zusammengebaut. Das fand ich auch irgendwie super coole Erzählweise. Ich mochte den sehr gerne, ja. Wie fandet ihr Citizen Kane?
André?
Ja, wir hatten ihn schon mal im Podcast, wie gesagt. Ja. Ich musste ihn schauen für den Podcast. Ich war am Ende des Tages vom Film an sich irgendwie nicht ganz so begeistert.
Ja.
Ist vielleicht auch einfach, ja, die Herangehensweise natürlich, also es ist immer, ich habe immer das Problem bei so Klassikern, ich fühle mich mal fast schon so schlecht, wenn ich schon so ahne, oh mein Gott, der könnte mir vielleicht nicht so gut gefallen wie dem Rest der Welt. Ja. Dann habe ich mir schon Angst, dass sie mich alle steinigen. Ich habe dem natürlich alles gegeben, was du auch gerade angesprochen hast, ne? Der ist natürlich beeindruckend einfach. Der ist absolut beeindruckend, was da getrickst wird, wie der Kamerafahrten, wo du denkst so, wow, wie haben die das denn da damals schon hinbekommen? Und das ist auch alles toll. Und die Geschichte an sich ist auch super interessant und spannend. Natürlich mit dem Rosebud, ne, dieser rote Faden und hast du nicht gesehen. Das ist alles irgendwie da. Ich fand nur echt, der dauert ja auch relativ lang, über die Länge, er hat mich einfach nicht durchgehend irgendwie abgeholt. Er hat dann so, weil er macht dann sehr viele noch so Nebenausflüge und erzählt dann hier wieder was. Ich finde, die Erzählweise ist auch sehr komplex natürlich.
Ja.
Und teilweise, der verliert dich, also der verliert dich nicht schnell, sondern du kannst sehr leicht aussteigen aus dem Film, wenn du nicht wirklich 100% irgendwie dran bist.
Ja.
Und das hat er leider damals bei mir hervorgerufen, weil er so viel aufmacht und so viel, so überbordend erzählt, dass ich irgendwie nicht immer hundertprozentig am Start war. Und ich will dem irgendwann, also ich habe ihn nur einmal gesehen jetzt halt, ich will ihm da auf jeden Fall nochmal eine Chance geben, ich möchte ihn gerne nochmal gucken.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber so beim ersten Mal war ich ein bisschen so, ja, so als Film an sich einfach von Unterhaltungsfaktor, von allem her war es bei mir echt eher so ein Durchschnitt.
Okay, ja, ja.
Aber ich will ihn auf jeden Fall noch mal gucken. Aber wie gesagt, allein auf der von der technischen Seite her ist es Wahnsinn.
Mhm. Ja, echt interessant. Ich meine, ich weiß noch nicht, vielleicht hätte ich ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, vielleicht hätte ich ihn auch nicht mehr so toll gefunden. Vielleicht war man in einem gewissen Alter noch ein bisschen begeisterungswürdiger. Ich weiß nicht, vielleicht. Mhm. Oder es war auch so eine Phase, wo ich mich super auf sowas einlassen konnte. Und vielleicht gibt es auch wieder so Phasen, wo man sich dann wieder nicht so gut auf sowas einlassen kann und dann wieder Phasen, wo es dann doch wieder besser geht.
Glaube ich, also Alter hat damit, glaube ich, nicht viel zu tun. Also ich war in dem Alter auf jeden Fall überhaupt nicht auf solche alten Filme eingepolt. Da habe ich echt, da war ich eher echt so auf dem Splatter-Trip eher und so.
War ich
und
aber
auch. Von Till Dawn rauf runter geguckt und sowas. Und da wäre ich, glaube ich, nicht auf die, ich wäre nicht von allein auf die Idee gekommen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwie Citizen Kane zu gucken. Aber deswegen, das ist, glaube ich, jetzt nicht, dass es irgendwie damit was zu tun hat. Aber klar, wenn du eh sagst, du warst einfach in einer Phase, wo dich einfach diese ganze Ära so richtig reingezogen hat, dann bist du wahrscheinlich in dem Moment sowieso komplett anders eingestellt auf solche Art von Filmen natürlich.
Ja, wahrscheinlich, ja. Und deswegen war ich dann auch umso begeisterter, als ich dann halt Ed Wood gesehen habe. Und das war dann auch so eine Überraschung, quasi so ein Überraschungs-Cameo, wo dann halt Citizen Kane auftaucht.
Ja.
Das war auch so eine, genau, das war alles in so einer ähnlichen Zeit, wo ich diese Filme gesehen habe. Und das hat irgendwie so gut zusammengepasst. Vielleicht war, ich glaube, da war ich wahrscheinlich auch so ein bisschen, so mit dem Kopf auch so ein bisschen in der Zeit drin, dass ich mich so ein bisschen beschäftigt habe, einfach so wie damals Hollywood so war. Deswegen war, vielleicht war ich dann dadurch auch noch ein bisschen näher bei Ed Wood. Ich muss aber auch gerade dran denken, dass ich zum Beispiel bei Ed Wood auch total immer so schön fand, einfach in diesen Hollywood-Studios rumzulaufen, in dieser Umgebung und so. Das war einfach irgendwie so ein, ja, das habe ich einfach sehr gemocht. Habe ich mich irgendwie sehr wohl gefühlt.
Ja, das meine ich, dieser Blick hinterher halt, ne?
Das
ist ja schon gut eingemacht auf jeden Fall.
Ich kann es auch absolut nachvollziehen. Also ich verstehe, was dich an diesem Film so unfassbar mitnimmt. Ich fand es jetzt halt nett. So, also, aber ja. Ganz überzeugt bin ich dann doch irgendwo nicht.
Ja. Okay, ja.
Und schauen so, alles klar, das war's dann auch, ne? Tschüss.
Ja,
fair enough, Matze.
Nee, absolut.
Ich glaube, dir wurde zu wenig gesungen am Ende des Tages.
Ja, also hätte Ed Wood ein Musical inszeniert, dann wäre es alles anders gelaufen.
Plan 9 from High School Musical.
Holy shit.
Wes Anderson, ne?
Wes Anderson.
Ja. Der könnte sowas auch sicherlich umsetzen, ja. Also der erste Wes Anderson, den ich hier gesehen habe, überhaupt war damals Moonrise Kingdom. Und das war so meine erste Berührung mit Wes Anderson und da war sein Stil ja schon sehr überbordend, ne? Also da war er schon wirklich sehr in seinem Milieu. Und wenn du jetzt auch sagst, das ist jetzt auch für mich der älteste, den ich jetzt kenne von ihm, die davor kenne ich nicht. Wenn du sagst, davor hat er auch wirklich noch was ganz anderes gemacht, dann muss ich sagen, halt habe ich auf jeden Fall in Rushmore schon auf jeden Fall entdeckt, wo er heutzutage ist, also wie du gesagt hast. Und das war der erste Film, wo er so die Identität sich gebildet hat, irgendwie, die er später jetzt darstellen wollte. Und das fand ich halt auch absolut. Also erkennt man darin schon, wenn man eben dann neuere Filme von ihm kennt. Und wie gesagt halt, Owen Wilson am Drehbuch beteiligt, deswegen der Humor ist auch irgendwie da. Der Film ist sehr witzig, ohne aber natürlich irgendwie zu albern zu sein, sondern er macht das eben sehr auf diese ein bisschen gehobene Art und Weise, dieses Geschickte einfach. Und ich würde auch einfach einmal mit dem Einleitungstext beziehungsweise der Plot-Beschreibung einmal starten, für alle, die den Film auch bisher gar nicht kennen, wie zum Beispiel Matze. und zwar, der 15-jährige Max Fischer ist der engagierteste Schüler der Eliteschule Rushmore. Er leitet unter anderem die Theatergruppe, den Debattier- und den Bienenzüchterclub, ist Präsident diverser Vereine und Herausgeber der Schülerzeitung. Außerdem ist Max einer der schlechtesten Schüler Rushmores. Seine Welt gerät aus den Fugen, als er sich in die junge Lehrerin Miss Cross verliebt. Max setzt alle Hebel in Bewegung, um Miss Cross zu beeindrucken. Die Situation droht zu eskalieren, als in der Person von Mr. Bloom, seinem Freund und Mentor, ein unerwarteter Rivale auftaucht und plötzlich eine brisante Dreiecksbeziehung entsteht. Was ich total spannend fand, ist einfach auch schon so ein Klischeebruch. Er ist halt, also Max Fischer ist so der Prototyp, eigentlich Prototyp Vollnerd, der in anderen Filmen immer mit dem Kopf voraus gegen den Baum geworfen würde. So, das ist diese typische Figur, die eigentlich so, die ist, die geht allen eigentlich auf, müsste alle auf den Sack gehen und die müsste eigentlich von allen für jeden Tag verdroschen werden. Aber er ist halt hier einfach der ja, er besitzt quasi diese Schule fast schon, weil er überall seine Finger drin hat, ja, also er leitet alle möglichen Gruppen, wie man gehört hat, er ist überall involviert und dadurch, dass er so viel irgendwie sich engagiert und macht, hat er auch so eine gewisse Stellung an dieser Rushmore-Schule. Und der witzige, ja, Twist, sag ich mal, dahinter ist aber ja eigentlich, fand ich dann, dass er aber schulisch eigentlich voll die Niete ist. Ne? Ja. Also es ist eben nicht der totale Streber, der ja nur Einsen schreibt und plus noch irgendwie alles macht eben, was diese Schule zu bieten hat, sondern eigentlich ist er richtig, ein richtig schlechter Schüler, aber er ist einfach sehr überambitioniert. Mhm. Und das fand ich echt total, erstmal total spannend. Und ja, er als Figur, wie gesagt, er ist so ganz quirky, aber er ist natürlich auch so eine Art Besserwisser, aber gleichzeitig eben eigentlich nicht. Eigentlich ist er einfach nur, er ist sehr ehrgeizig, aber eben in nur den Dingen, die er mag und die er irgendwie cool findet. Aber so rein, was den Schulstoff angeht, ist er eigentlich total die Niete. Mhm. Und ja, das fand ich echt total spannend für ihn als Charakterzeichnung. Und gleichzeitig merkst du halt auch, und das kommt dann auch dazu tragen, wenn dann eben diese Beziehung, um die es hier geht, beziehungsweise seine Wunschbeziehung zu dieser Lehrerin, du merkst auch so, dass er sich auch Erwachsenen immer so überlegen fühlt. Also für ihn ist er so der absolute König, und alle haben auf ihn zu hören und müssen sich eben irgendwie überborden. Das ist ja auch so gewohnt aus diesen ganzen Vereinen eben und die er da leitet und gerade auch in der Theatergruppe. Die planen ja dann die ganze Zeit auch ein Theaterstück und du merkst dann, wie er auch, der geht ein bisschen mit seinen Leuten um, irgendwie wie bei Disaster Artist, ne? Der kommandiert da alles rum und scheucht die Leute vor sich her.
Ja.
Und jeder hat irgendwie dann da in diesem Moment Respekt vor ihm, in diesem kleinen Kosmos dieser Gruppen. Und das überträgt er aber so ins Leben rein, so irgendwie. Er fühlt sich ja irgendwie jedem überlegen halt, wie gesagt. Und das fand ich dann total spannend. Und er ist ja 15, also soll recht jung sein. Ich finde auch Jason Schwartzman sehr ein bisschen zu alt für die Rolle aus, aber das macht es auch schon wieder so skurril.
Ja, das hatte ich auch damals schon in der Jugend gedacht, als ich ihn gesehen habe. So ganz kleine Sache, die ich so ein bisschen schade fand. Aber
ja ich war mir da nicht sicher. Findest du, das ist, also denkst du, das ist ungewollt? Ich fand's fast schon, ich habe mir dabei gedacht, eigentlich, das hat doch Wes Anderson absichtlich gemacht.
Ist die Frage, oder? Ich meine, der Typ ist einfach perfekt gecastet, deswegen. Der war halt so alt, ich weiß nicht, der war aber auch nicht so ultra, ich glaube, der war 18 oder so, der Schauspieler vielleicht. Und
ja, also alt war er nicht, aber er sieht halt für 15, sieht er halt wirklich wieder, genau, sieht er so 5 Jahre zu alt aus.
Ja, stimmt, auf jeden Fall, ja.
Aber irgendwie in dem Moment hat es mich irgendwie gar nicht so gestört, weil es mich in diesem Wes Anderson-Kosmos, war es für mich halt irgendwie schon wieder so, ja, wie sage ich, so Absicht. Das war so, ja. das wirkte so surreal dann schon wieder, so, weil er einfach viel zu alt aussieht für die Rolle, die er spielen soll. Cool. Und wenn er dann ins Gespräch auch kommt mit der Miss Cross, wo sie auch immer sagt, so, ich bin viel zu alt für dich und so, du vom Optischen her denkst du so, sieht man jetzt nicht, aber das fand ich echt nicht, total, also irgendwie war es charmant, auch wenn es vielleicht tatsächlich ein Filmfehler in dem Sinne fast schon ist.
Ja. Man hat ja meistens auch gerade in den 90ern doch auch in Teenie-Filmen immer viel zu alte Schauspieler gehabt. Ich meine, American Pie, wie alt sollten die sein? 16, 17 oder noch
jünger? Ja, das stimmt.
Und die Schauspieler waren alle über 20 und sahen auch einfach nicht aus wie Teenager. Das war irgendwie so normal in Teenie-Filmen auch. Ich glaube, das war einfach so ein bisschen vielleicht die Art, wie man gecastet hat für so Jungschauspieler.
Mag sein, ja. Mag sein, dass man auch vielleicht einfach keinen Zugriff hatte, dass er keinen hatte, der irgendwie das Schauspieltalent hat plus das Alter akkurat oder wie auch immer, ja. Aber natürlich, wie du sagst, ansonsten passt der super halt.
Oder kann ich kurz einmal eingrätschen?
Ja, klar.
Ich muss nur gerade eben, als du diese Inhaltsangabe vorgelesen hast, vorgetragen hast, ich hatte die ganze Zeit ein unglaubliches Grinsen im Gesicht. Ich fand das einfach schon beim Hören wieder so unglaublich witzig und auch so absurd, wie diese Geschichte klingt.
Ja, ist es auch, wie du aber sagst, sie ist halt so trotzdem so klein, also sie ist so greifbar.
Genau, genau. Ah, das ist auch so eine witzige Konstellation, diese drei Leute.
Ja, total, weil, also, ne, sagt der Text ja auch schon, habe ich auch gesagt, zu Bill Murray, Max blickt ja so ein bisschen zu ihm auf, ne, er ist so ein bisschen als Bezugsperson und der ihn dann natürlich hintergeht, so eigentlich das klassische Setup, ne, der sich dann eben selber in diese Lehrerin verguckt und so hinter seinem Rücken mehr oder weniger dann da auch mit ihr anfängt anzubandeln, weil er ja auch weiß eben, das ist ja so das Ding, eigentlich auch der Klassiker, aber ist trotzdem charmant hier ausgeführt. So, sie sagt ihm natürlich direkt so, ne, vergiss es, das wird niemals passieren, ich bin viel zu alt, ich bin eine Lehrerin, du bist ein Schüler. Aber er akzeptiert das ja auch nicht, ne? Also, ja. Er überträgt das ja dann, das ist ja das, was ich meine, weil er sich so selbstsicher fühlt in seiner Existenz und das immer nur so erlebt hat, gerade so, wenn er, wie gesagt, in diesen Gruppen agiert, dass jeder irgendwie auf ihn hört und das überträgt er dann auf diese ja versuchte Beziehung und sagt halt so, ja, aber nee, machen wir jetzt aber, weil ich das so sage. Also er versucht das ja so aus Ansicht zu reißen. Und das fand ich irgendwie so krass spannend an der ganzen Geschichte. Und er kommt zum Beispiel auch, er kommt den ganzen Film über eigentlich nie ins Straucheln, bis auf den einen Moment. Es kommt ja dann durch die ganzen Verkettungen von Ereignissen dazu, dass sie ja ihren Job verliert. Und in dem Moment dann, wenn sie gerade ihre Sachen packt, kommt er ja dann in ihr Büro da oder in ihren Klassenraum und versucht schon wieder sich an sie ranzumachen quasi, ne, und sagt wieder so, ja, aber jetzt wo du frei bist, jetzt können wir ja endlich, ne, und hier und so, und dann rast sie ja einmal richtig aus und geigt ihr so richtig die Meinung und dann nicht nur symbolisch, sondern auch die Kamera fängt das so ein, dass er wird quasi so in die Ecke gedrängt, also sie redet ihn so bis in die letzte Ecke von diesem Klassenzimmer. Und das ist der einzige Moment im Film, wo er mal einknickt. Stimmt, und das schafft ja halt nur sie. Weil das der Moment ist, wo sie halt wirklich einfach richtig sauer auf ihn ist. Und ihm halt wirklich einfach mal sagt, so von wegen, das geht nicht und du bist dafür jetzt verantwortlich, auch dass mein Leben ruiniert ist. Und checkst du das eigentlich? Und das fand ich auch so krass. Und das, wie gesagt, das nicht nur auch im übertragenen Sinne, sondern was Anderson inszeniert das dann auch so. Auch einfach kameratechnisch und optisch und vor allem, das passt sowieso zum ganzen Spiel, auch mit der Kamera im Film. Also das ist ja sowieso heutzutage in den neueren Filmen bei Anderson, so, du hast ja im Grunde hast du selten bewegte Kamera, ne? Du hast ja meistens feste Kamerawinkel, Stativ und so. Hier im Film ist es so, die Kamera bewegt sich nur, wenn die Figuren es verlangen. Also die Kamera bewegt sich nur mit Figuren. Es gibt jetzt keine Schwenks oder so, sondern es ist nur, zum Beispiel, das fängt direkt relativ am Anfang an, da, wo er sie gerade kennenlernt, sind sie zusammen bei so Aquarien und sie füttert so Fische. Und die stehen halt alle so in einer Reihe und die Kamera steht wahrscheinlich auf dem Band und fährt dann immer so mit, wenn sie sich halt zum nächsten Aquarium bewegen und so. Also die Kamera spielt hier sehr nur mit den Bewegungen der Figuren.
Stimmt.
Ist sonst aber eben auch sehr, sehr fix. Also auch da, wieder merkst du, wie gesagt schon, ne, so, da findet er gerade so seinen Stil, wie er die Bildkomposition halt eben betreibt. Es ist noch nicht ganz so symmetrisch wie in den Nachfolgefilmen dann eben.
Genau, ja.
Das hat er noch nicht so drin, aber du merkst schon, wo es hingeht.
Ja.
Das fand ich eben auch total spannend.
Und was er auch ab und zu macht, ist hier, das hat er auch ein paar Filme in der Zeit gemacht, aber Royal Tenenbaums, dass der viel mit Schwenks arbeitet. Also die ist auf dem Stativ, die Kamera, aber er schwenkt dann zum Beispiel im Dialog hin und her, anstatt zu schneiden, Schuss gegen Schuss, schwenkt der. Und das macht auch gibt mir auch ein ganz eigenes Gefühl. Da gab es auch so, der streitet sich auch mal mit dem Rektor.
Ja, genau, in den Sesseln, ne?
Genau, und dann schwenkt die Kamera halt immer rüber. Und das ist auch manchmal so witzig, weil das hat so was Bedeutungsvolles, wenn die Kamera rüberschwenkt, was sagt er jetzt? Und dann sagt er, dann ist das irgendwie manchmal gar nicht so passend zur Kamera. Das ist irgendwie sehr witzig, oder? Das beste Beispiel war da auch in diesem Sesselgespräch auch. Der Rektor sagt was, die Kamera ist auf dem Rektor, die Kamera schwenkt rüber zum Jason Schwartzman. Er sagt einfach nichts. Oder andersrum. Nee, Jason Schwartzman sagt was. Kamera schwenkt zum Rektor. Es gibt keine Reaktion. Die Kamera schwenkt wieder zurück zu Jason Schwartzman. Das war auch einfach so geil.
Ja, und einmal, wie du sagst, einmal kommt die Kamera, glaube ich, auch nicht mit. Reden sie so schnell, dass die Kamera nicht mehr hinterher geschwenkt kommt.
Stimmt.
Das ist schon sehr, sehr gut. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, das ist mir auch echt aufgefallen. Auch, was der Film auch oft macht, er nimmt Szenen quasi mit in über Szenen-Cuts hinweg. Also zum Beispiel, ist auch gleich am Anfang, da stellt Bill Murray Jason Schwartzman eine Frage in so einem Flur und dann gibt es einen Cut, die sitzen irgendwo in einem Raum Und dann beantwortet er die Frage quasi. Ne? Also ja. Diese Szenen werden immer so öfter mitgenommen in andere Szenen, was natürlich quasi narrativ keinen Sinn macht, aber es ist einfach ein Stilmittel. Ja, das macht er ganz oft. Und was öfter auch vorkommt, ist, es gibt öfter Dialoge, die von Hintergrundgeräuschen übertönt werden.
Mm.
Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, wo sie auf dem Dach sind und dann trifft Max doch die, wer ist das denn, die Mutter? Nee, genau.
Ach ja, doch, stimmt, genau.
Der Max erzählt der Frau von der Affäre.
Ja, stimmt, und, genau.
Von der und in dem Moment, wo Max das quasi erzählt, das Geheimnis, fährt ein Krankenwagen vorbei. Also siehst du nicht, du hörst ja nur, und dann gehen halt die Sirenen los oder eine Feuerwehr und du hörst halt nicht, was Max sagt, sondern du siehst nur das erschrockene Gesicht von der Frau. Und das fand ich auch mega gut, weil du weißt ja, was er sagt, also du musst es gar nicht hören, weil du weißt ja, was er ihr sagen will. Und weil es quasi ja so ein Geheimnis ist, wird es dann quasi übertönt vom Stadtlärm. Stimmt. Und du siehst einfach nur dieses erschrockene Frauengesicht. Das fand ich auch super gut. Das macht am Ende macht der Film das auch nochmal in einer anderen Szene.
Stimmt, du sagst. Und in der Szene war es doch auch, wo er ihr noch so ein Sandwich anbietet, oder?
Ja, was genau. Das ist auch so absurd. Da kommt sie aufs Dach und er so, ja, wollen wir jetzt erstmal was essen? Dann schwenkt die Kamera so rüber. Also die beiden gehen so, Kamera schwenkt mit. Und dann fragt er so, willst du ein Sandwich? Und dann siehst du, da liegt da so ein aufgebautes, so ein Picknick, so mit zwei Brotdosen. Und sie guckt so, was? Und er so, ja, ich hab Thunfisch und Hühnchen. Ja, dann das mit Thunfisch so. Das ist so weird. Ja, das ist wirklich, das sind so viele Spielereien drin, das fand ich total gut. Was ich auch mega fand, ist, auch hier Spoiler, aber ist bei dem Film auch echt nicht so relevant, tatsächlich. Er fliegt ja dann von der Schule, er fliegt ja von Rushmore runter, was für Max ja das absolute Schlimmste ist, was in seinem Leben je passieren konnte, weil er die Schule ja so liebt, beziehungsweise seine Identität ist ja diese Schule und diese ganzen Gruppen so. Und ich hab beim Gucken, ich hab mir selber so gesagt, so, okay, jetzt kommt der Trope, der kommt halt jetzt auf eine andere Schule, auf eine staatliche, weil Rushmore ist ja so eine Privatschule eben. Jetzt kommt er auf eine staatliche und da ist bestimmt dann alles anders und da wird dann nur verdroschen und er ist der Vollidiot und nichts klappt mehr. Nee, macht der Film einfach nicht. Der Scheiß komplett aufs Klischee. Er macht dann genau das Gleiche wieder. Er leitet wieder direkt die Theater, so erst einen Tag da, leitet wieder die Theatergruppe.
Das ist so geil.
Er ist super eloquent, obwohl alle anderen Schüler aber jetzt natürlich überhaupt nicht wie er sind und du denken müsstest, ja, die verarschen ihn jetzt, weil er so ein reiches Bübchen ist. So, nee, gibt's alles gar nicht. Er macht genauso weiter. Das fand ich echt mega, dass er so auf dieses Klischee dann scheißt.
Ja, voll.
Schon hat auch die weil es hätte jeder andere Film hätte das genauso gespielt, so dass er jetzt da natürlich dann voll der Außenseiter wird und so. Nee, macht er einfach nicht. Und auch so schöne Details dann trotzdem drin, wie dann ruft er von dem Schultelefon dieser öffentlichen Schule, ruft er dann in Rushmore an. Und was macht er dafür? Zieht sich erstmal Handschuhe an, weil er das Telefon nicht berühren will, weil er alles so eklig und öffentlich ist und so.
Super.
Ey, das sind so gute Sachen drin. Auch, dass er natürlich nicht nur wegen den Noten von der Schule segelt, sondern auch, weil er dieses Riesenaquarium mit Piranhas bauen will. Das ist so absurd. Wir so mal so, ja, was wir alles reintun können, so Krebse und Haie und Hammerhaie und Piranhas. Und er so, ach, Piranhas, ja, Piranhas. es ist wirklich absolut obskur, aber es ist alles so, weißt du, Anderson schafft es da halt einfach so viel obskure und weirde Dinge reinzubauen, aber die fühlen sich trotzdem nicht anorganisch an. Das hat alles irgendwie Hand und Fuß und du kaufst ihm das ab. Du kaufst halt auch ganze Zeit eben Max oder eben Schwartzman einfach, du kaufst ihm diese Rolle einfach so ab. Der ist ja, halt total. So. Der ist einfach, der hat so sein eigenes kleines Universum sich erschaffen und sein eigenes Leben, so was mit seinen eigenen Regeln und das funktioniert halt einfach so. Und das macht der einfach. Und das ist echt eine Kunst, so.
Ja, und, total.
Das fand ich echt ganz, 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 ganz großartig.
Cool.
Und auch dann geil, wenn dann halt eben rauskommt, dass Bill Murray ja dann auch den Love Interest hat, wo die sich anfangen, diese Streiche zu spielen.
Ja.
Wo Bill Murray dann erstmal sein Fahrrad überfährt. Oder wo Max ihm dann diese Bienen da, den Bienen ankommt und so. Das ist auch alles so wild einfach. Fand ich echt gut. Und ich habe einen Lieblingssatz im Film. Den habe ich mir direkt rausgeschrieben, weil ich den so geil fand.
Ja.
Wo Max dann irgendwann einfach nur noch meint so, I saved Laddin, what did you ever do?
Ja, stimmt.
Weil er am Anfang dafür mit dieser Unterschriftenaktion dafür sorgt, dass er, dass das Latein nicht als Wahlpflichtfach abgeschoben wird.
So geil, stimmt.
Ja, und sein Leben, quasi sein Mic-Drop-Satz im Film ist so, ich habe Latein gerettet, was hast du jemals getan? So, das beschreibt diese Figur einfach so perfekt. Mhm. Es ist wirklich absurd. Ey, wirklich, ich bin wirklich sehr begeistert von dem Film.
Cool, das freut mich sehr.
Der hat mir wirklich extrem gut gefallen. Ich bin halt dabei, Anderson nachzuholen. Ich kenne halt echt auch nicht alles von ihm. Ich war jetzt halt schon mehr so in dieser neuen Ära eben. Wie gesagt, Moonrise Kingdom war mein erster, dann habe ich Grand Budapest Hotel gesehen und so weiter. Mhm. Ne? Also ich kannte jetzt einfach vor allem diesen neuen Stil. Und das macht echt Spaß. Jetzt habe ich hier gemerkt, sich auch ranzutasten bei ihm, weil du immer schon, also du merkst ja halt, wie gesagt, hier, also A, sagst du sehr selber, das ist so der Film, wo auch dieser Bruch kam hin zu diesem neuen Stil. Mhm. Aber trotzdem merkst du auch so, er ruht sich aber auch ja nicht darauf aus. Das ist man ihn wiedererkennt. Aber es ist ja nicht das, was den Film ausmacht. Sondern da steckt halt so viel drin und diese ganze Inszenierung ist halt einfach das Sahnehäubchen so. Aber der hat einfach so ein geiles Storytelling, der hat ein gutes Figurengefühl. Mhm. Und die Optik und die Kameraarbeit, da streicht das natürlich, aber das ist nicht das, was den Film jetzt an sich gut macht. Sondern es ist eben der ganze Rest auch dahinter eben.
Ja.
Das macht der Film halt, finde ich, sehr, sehr deutlich. Auch die Musik ist super von Mark Motherberg, der hat ja auch hier von Life Aquatic den Score gemacht.
Ah, okay.
Oder cool. Auch von Thor Ragnarök. Den mag ich auch echt gern, der macht gute Scores. Mhm. Fand ich auch super passend. Wirklich, echt ein richtig guter Film. Verstehe ich vollkommen deine Begeisterung. Kann ich echt teilen.
Schön, freut mich sehr.
Also deswegen, verstehe ich, wenn man auch gerade, das ist auch, glaube ich, so ein guter Anderson-Einstieg, weil der sehr, weil wie du sagst, der ist nicht so super komplex. Der hat zwar viele Facetten, aber er geht halt sehr leicht rein, weil die Story halt überhaupt nicht komplex ist. Das ist aber gar nicht schlimm.
Genau, ja.
Ist echt nicht schlimm. Also Matze, da musst du auf jeden Fall auch mal ran.
Ja, ich finde es auch interessant, wie das jetzt für dich so, wie du das wahrnimmst, Matze. Also, weil wir reden jetzt davon, dass er sehr einfach ist und sehr überschaubar und sehr fokussiert. Aber was du alles so erzählt hast, das klingt, glaube ich, wenn man nach dem Film nicht kennt, total verrückt, was da alles so passiert und auch total viel.
Das stimmt wahrscheinlich, genau. Also ja, da ist viel drin, aber er schafft es einfach halt, also weil der rote Faden ist halt so seicht, dass du den immer auf der Uhr hast. Der Film, der Film verliert dich nicht, weil der halt, weil der rein vom Story-Arc nicht so viel aufmacht, sondern du weißt eigentlich immer, was Phase ist, weil es gibt nur diese eine Handlungsstrang, es geht um diese versuchte Liebe. Und alles, was er drumherum baut, unterfüttert eigentlich nur Figuren.
Ja.
Oder eben einfach das Setting an sich. Und dann kannst du dich einfach nur darauf einlassen. Du kannst dich halt berieseln lassen. Und Wes Anderson ist zudem halt eben einfach fähig, trotz dieser ganzen Seltsamheit, einen bodenständigen Film zu machen. Also es ist ja kein Napoleon Dynamite. Der ist ja noch viel obskurer in seiner ganzen Darstellung und
Das ist nämlich genau das, an den ich die ganze Zeit denken musste.
Ja, ja. Interessant. Durchaus, man kann die Parallele schon ziehen.
Ja.
Und auch weil Max halt, wie gesagt, auch so ein Loser-Typ sein müsste. Also er müsste eigentlich wie Napoleon Dynamite sein, aber ist es nicht. Weil Anderson dieses Klischee einfach nicht greifen lässt. Und wie gesagt, Napoleon Dynamite ist der ganze Film halt drumherum auch nicht so, also er ist schon weird, aber nicht so. Napoleon Dynamite ist ja schon so fast schon so, er ist ja schon so überbordend, Außenseiter weird. Also der Film macht ja alles, um dir irgendwie die ganze Zeit vor das Gesicht zu halten, wie seltsam er ist und alles ist voll nicht, wie es sein sollte. Und Rushmore ist auch weird, aber trotzdem auf so eine normale Weise, sag ich mal. Auf eine
Anderson-Art.
Auf so eine Alltagsart. Und Napoleon Dynamite ist ja wirklich schon sehr entrückt. Da bist du so, okay, auf welchem Planeten gibt es diesen Wohnort denn?
Wobei man muss sagen, zum Beispiel bei Napoleon Dynamite, ich war auch ein Riesenfan, bin immer noch ein Riesenfan von dem Film, hab mir auch schon unzählige Male gesehen und als er rauskam, da war ich in der Oberstufe und da waren auch gerade wieder so ein paar Leute, also in der 12. Klasse, waren ein paar Leute aus den USA, die Auslandsjahr gemacht haben, zurück. Mhm. Und die in den USA waren, die meinten, das ist 1:1 die Realität, die sie erlebt haben.
Okay,
in ihrem Auslandsjahr. Und Ja, also ich kann das jetzt nicht selber bestätigen, weil ich da nie in den USA irgendwie in der Schule war oder sowas. Und kommt sicherlich auch darauf an, in welcher Region man da gerade ist.
Ja, klar.
Aber die Leute meinten, das ist so super, super nah an dem, was sie auch so erleben. Das ist gar nicht so verrückt, wie das so für uns jetzt vielleicht wirkt.
Na ja, gut, okay, dann vielleicht gibt's auch irgendwo, vielleicht, ich war auch noch nie auf einer Privat-Elite-Schule, vielleicht ist es, vielleicht ist es normal, dass man sich auf Elite-Schulen Riesen-Aquarien mit Piranhas baut, ich weiß es nicht.
Ich meine Napoleon, ne, nicht Rushmore.
Nee, klar, aber ich meine wir sagen gerade, wir waren noch nie in solchen Gebieten in den USA und ich war auch noch nie auf einer Elite-Schule, also ja, bestimmt, ja. Vielleicht ist es ja auch normal, was da so passiert, wenn man sich mit Bienen angreift oder so.
Ja.
Ja, aber ja, wie gesagt, also Matze, Napoleon Dynamite Vergleich, ja, schon, aber eben ja, wirklich Anderson Art. Der macht das einfach weniger, also der macht es einfach mehr, noch mehr zugänglich. Es ist doch mehr massenkompatibel noch erzählt als ein Napoleon Dynamite, wo ich auch viele Leute kenne, die den nicht abkönnen, weil der einfach vom Stil her sehr, sehr, sehr speziell einfach ist. Ja, also von mir aus ganz klar super Empfehlung. Für Rushmore hier, also deswegen, das war eine sehr schöne Hausaufgabe, die habe ich sehr genossen und ich habe mir auch dann gleich auf, weil ich mir dachte, komm, ob 4,99 oder 9,99, habe mir gleich auf iTunes da gekauft einfach. Cool. Für einen Zehner, also den werde ich mir sicher noch das ein oder andere Mal angucken.
Schön, ja, ich habe jetzt auch gerade wieder, also dadurch jetzt wieder richtig Bock drauf, den zu gucken. Gibt's da eigentlich, ich bin immer noch jemand, der sich Blu-Rays kauft, gibt's da eigentlich irgendwie so eine schöne Box von Wes Anderson?
Voll Retro.
Mega.
Das ist eine gute Frage. Gibt es eine Wes Anderson-Box? Das muss ich jetzt direkt mal live recherchen. Mhm. Wes Anderson Collection. Gibt es sowas hier? Es gibt ein Buch über Wes Anderson-Filme. Aber das ist, glaube ich, nicht, was wir suchen. Nee, ich glaube nicht.
Schade. Schade.
Nee, ich glaube, so weit bisher nicht. Muss man sich dann doch einzeln.
Ja,
zulegen. Ich meine, einzeln gibt es ihn auf Blu-ray, wenn ich mich nicht ganz vertue, oder? Nee, eben nicht. Den gibt es nur DVD oder digital in HD.
Ah, okay, verstehe.
Rushmore hat keine deutsche Blu-ray-Auswertung.
Da muss ich ihn importieren. Ich meine, ich habe die Wes Anderson-Filme auch eigentlich immer nur auf Englisch geguckt. Deswegen gucke ich mal, ob es die irgendwie zu importieren gibt. Kennt ihr Criterion Collection?
Natürlich.
Sehr gut. Ja, ich glaube, ich bin auch gerade dadurch früher so in der Schulzeit auf viele Filme gekommen und Filmklassiker und auch viel auf Wes Anderson, weil die dann immer da, weil ich mir immer Reviews zu den Criterion-DVDs dann online durchgelesen habe und das total spannend und faszinierend fand, weil ich auch immer ein Riesenfan von so Begleitmaterial wie Making-ofs und Booklets und sowas, und das war ja bei Criterion auch mal ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema. Absolut. Genau, und dadurch bin ich auch auf viele, ja, so Filme gekommen dann, die dadurch dann irgendwie so, oh, die sehen irgendwie interessant aus, hab ich noch nie von gehört. Ah, okay, muss ich mal irgendwie rankommen und mir diesen Film, diesen älteren Film oft angucken, genau. Ich hab sogar von Criterion 3 drei Filme mir gekauft. Das war immer im Urlaub, irgendwo, in Singapur meistens. Brazil in der Criterion Collection. The Royal Tenenbaums von Wes Anderson. Und Videodrome von Cronenberg. Genau, die drei DVDs habe ich zu Hause noch.
Ja, es gibt auch, also gerade mal geguckt, auch in den USA gibt es leider keine Filmbox.
Ach, krass.
Es gibt tatsächlich nur so eine Collection, The Art of Wes Anderson. Hat so Kunstbücher mit seinen Inszenierungen bebildert und so weiter.
Ah, auch interessant, ja. Sonst muss ich wahrscheinlich einzeln kaufen. Wahrscheinlich gibt es die dann auch einfach eine Criterion-Auswahl.
Ja, wahrscheinlich kommen in ein paar Jahren kommt wahrscheinlich irgendwann mal eine.
Ja.
Bin ich mir fast sicher. Also das wäre echt verschenkt bei ihm. Also
total. Das bietet sich total an.
Muss man mal im Auge behalten. Aber ja, wie gesagt, ansonsten gibt es Rushmore auf jeden Fall für 2,99 zu leihen, auch bei Prime. Oder wie gesagt, auch bei iTunes, da auch jeweils in HD dann. Cool. Dass es auf Disc in Deutschland nicht gibt.
Ja.
Und wer da zuschlagen will, also zumindest für 2,99 bei Amazon Prime, sollte man auf jeden Fall dann gerne mal reingucken.
Nice, gut zu wissen.
Ob einem das taugt.
Ich habe ihn tatsächlich noch nie in einer höheren Qualität als DVD gesehen.
Ja, also der ist natürlich auch, also das iTunes HD war jetzt auch nicht gestochen scharf, ne? Also man merkt schon so, der wurde wahrscheinlich auch jetzt nicht auf 8K-Kameras gedreht. Mhm, aber ja, ich glaube, ein bisschen besser als DVD war es dann schon aus, ja. Mhm. Also entweder cool. Guckt man da in die USA und guckt, ob man da, wo der Blu-ray findet, ansonsten eben digital geht auch. Oder man macht halt wirklich Retro. DVD. Der hat auch so einen Der Film hat auch so einen DVD-Look, muss man zugeben. Der hat auch so einen richtigen 90er-DVD-Look.
Ja, ist interessant, dieser Film, den er vorgemacht hat, The Bottle Rocket. Übrigens auch mit Owen Wilson. Ja, außer als Schauspieler sogar.
Okay.
Der ist auch so ultra 90er. Also du merkst zwar hier in zwei, drei Ecken schon so ein bisschen den Wes Anderson-Style, aber sonst ist das so irgendwie so ein 90er-Ding. So ein irgendwie cooler, kleiner so leicht Gangsterfilm mit so einem Ensemble, die irgendwas versuchen und da die ganze Zeit scheitern und irgendwie so auf dem Fahrwasser von dem, was auch Tarantino dann irgendwie da so etabliert hat in den 90ern. Irgendwie wirkt das so nur halt viel netter und seichter natürlich und aber irgendwie so voll das 90er-Ding und dann mit Rushmore hat er dann angefangen, so irgendwie seinen Stil da zu etablieren. Das ist echt interessant. Übrigens auch Owen Wilson hat mitgeschrieben bei Rushmore und sein Bruder Luke Wilson hat ja auch ein Cameo im Film.
Ah, okay. Das ist mir, glaube ich, gar nicht aufgefallen.
Das war der Typ, der aus dem Krankenhaus, der irgendwie da war so ein Abend, wo die, nach einem Theaterstückaufführung, wo die dann irgendwie quasi das feiern wollen und Max mit der Lehrerin da sitzt und sie hat dann quasi diesen Typen dabei, den Max auch nicht aufstehen kann. Das ist dann Luke Wilson.
Ah, bei diesem Dinner meinst du?
Genau, bei diesem Dinner, ja.
Ah, okay. Das ist auch echt gut. Wie er die ganze Zeit beleidigt, einfach vor ihm sitzt.
Ja, diese OR Scrubs. Oh, are they? Genau.
Ja, ey, ja, schön. Cool. Schön, schön, schön.
Cool.
Sehr guter Film.
Schön.
Sehr guter Film. Dann hatten wir quasi zweimal Schwarze und einmal, bei Matze.
Ja, naja, also. Das ist, es klingt klar, ich immer so negativ?
Ja, nein. Nein, also du warst jetzt nicht überschwänglich begeistert, so wie ich jetzt bei Rushmore.
Nee, das stimmt.
Ja. Mhm,
genau.
Also du sagst ja trotzdem, kann man sich angucken, aber du warst jetzt eben nicht so begeistert.
Nee, und auch alles, was du über Rushmore erzählt hast, kickt mich jetzt halt auch so eher wenig.
Nee, ist einfach nicht so dein Stil, ne? Hab ich auch schon gesagt.
Ich mag Wes Anderson auch nicht so gerne. Aber das ist ja okay.
Ja, der hat ja gut das große Filmografie. Wir haben noch viele Folgen. Ne?
Ja, der hat auch so einen sehr so starken Stil. Das ist ja auch noch voll Geschmackssache einfach.
Ja, total. Natürlich, das ist polarisiert. Das ist leider ist es immer so der Fluch dabei, wenn du halt sowas Prägnantes immer ablieferst, wenn du das einmal nicht richtig, also wenn das jemand nicht überzeugt, dann wird es schwer für deine anderen Filme einfach, ne? Das muss man dann leider dazu sagen. Also von daher kann ich ja verstehen. Ist ja nicht so dramatisch.
Ja.
Dann sind wir für heute aber damit auch am Ende. Drei Filme. Drei, wie ich finde, alles sehr unterschiedliche Filme, sehr interessante Filme. Auf jeden Fall alles Filme, die ihr Hörer euch da draußen gerne mal, wenn nicht bekannt, auf die Fahne schreiben dürft. Mhm. Und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, Sean, fürs Dabeisein.
Ja, sehr gerne.
Wir bedanken uns. Das war sehr, 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 sehr cool, dass du Zeit hattest.
Ja, freut mich sehr. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr bei euch, dass ihr mich gefragt habt. Hat echt Spaß gemacht. Und ja, es macht auch einfach unglaublich Spaß, über Filme zu reden.
Immer.
Immer, genau. Deswegen machen wir den Quatsch ja hier auch.
Ja,
weil es einfach nur mal Bock macht. Und vor allem eben, wenn man es hat das Konzept wieder bewährt, einfach, wenn man Filme einfach bekommt in dem Zusammenhang jetzt hier, die man einfach A, so lange vor sich her schiebt und auch B, einfach nicht so richtig auf dem Schirm hat, gibt es immer jemanden, der irgendwas ausgräbt und einem dann hinwirft und nachher findet man quasi wirklich dann das Goldstück irgendwie. Mhm. Und das war zumindest bei mir heute so und das finde ich halt immer einfach schön. Und ja, wir hoffen auch, dass wir dich natürlich da abgeholt haben, aber haben wir ja mit Coco dann auch
total, das war auch
reichlich gehört, dass du hier keine Strafarbeit machen musstest.
Nee, das war super. Genau, ich finde das Konzept von euch auch mega cool. Also es ist echt, echt super.
Also, ja, ist ja geboren aus reiner, so der Ansatz war, okay, der Pile of Shame muss weg, wie machen wir das? Und können dabei noch einen Podcast aufnehmen.
Ja.
Und das hat auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und ja, apropos, bevor wir dann jetzt auch dann wirklich zum Ende kommen, Matze, wir müssen uns auch schnell die Filme hin und her schieben.
Gerne.
Natürlich fürs nächste Mal. Und ich fange jetzt einfach mal an.
Gerne.
Ich schicke das mal hier fix in unseren Discord-Chat. Klassiker für dich heute.
Ich dachte, ich habe es mir schon gedacht, als du es gepostet hattest.
Ich kam wirklich drauf, tatsächlich durch meinen Kauf. Ich habe gerade das Fenster zum Hof, ist es von Hitchcock. Ich habe gerade das Steelbook geholt und ich finde den Film, ich habe den letztes Jahr noch mal im Kino gesehen. Das ist so ein unfassbar spannender, guter Thriller. Das ist wirklich, also wie der gealtert ist, besser geht's eigentlich nicht. Finde ich, meiner Meinung nach zumindest. Deswegen, und als ich ihn auf deiner Watchlist vorhin nochmal gesehen habe, sag ich, ja komm, da müssen wir drüber reden.
Ja, dann wird's mein dritter Hitchcock, ne?
Ja, Birds hast du schon, was hat man noch?
Psycho, aber der nicht im Podcast.
Eigentlich im Podcast, ja, ne, genau. Ja, aber genau, Birds hatten wir ja schon.
Genau.
Kennst du Rear Window, Sean?
Ja, finde ich auch ganz großartig. Also Hitchcock mag ich auch sehr gerne. Also zumindest alles, was ich von ihm gesehen habe, mochte ich mal sehr gerne, ja.
Die Sachen sind einfach so gut gealtert, wirklich. Die funktionieren halt immer noch.
Ja, total.
Weil die so eine Formelhaftigkeit haben, die kannst du in bis in alle Ewigkeit erzählen.
Ja, es ist echt großartig. Da fehlt auch anfangs im Vorgespräch erwähnt Rosemary's Baby, finde ich, passt auch ganz gut irgendwie da rein, weil ich finde, der ist auch sehr gut, also so irgendwie von der Erzählweise her sehr zeitlos, sehr modern, ja, irgendwie für seine Zeit.
Ja, das stimmt cool. Absolut, ja.
Ja, cool.
So, Matze. Ich hab auf deine Liste geguckt und da ist mir eine Sache aufgefallen. Ich habe dir eine Sache länger nicht mehr gegeben.
Aha. Ist es ein Rennfilm oder ein Tanzfilm?
Weder noch. Und es ist halt so ultra, ultra absurd, dass du mir einen Hitchcock gibst. Denn du darfst dir diesen Film hier angucken. Er ist bei Prime, das möchte ich nur schon mal sagen.
Was ist das denn?
Ich glaube, das wird so für dich in eine Kategorie mit High School Musical fallen.
Oh Gott.
Dann gib mir doch lieber wieder Kartoffelsalat 8 oder so.
Ich habe geguckt, ich habe dir länger keine Scheiße mehr gegeben und es wurde immer wieder Zeit.
Das ist immer so. Immer denke ich mir, ah, heute gibt es eine Matze mal Scheiße und dann bin ich immer wieder zu gnädig, aber du haust einfach raus. Ah, was ist das? Das Cover sieht schon aus wie Twilight 9 oder so.
Twilight in billig irgendwie noch.
Ist gar nicht so weit weg.
Also, der Film heißt Fallen Engelsnacht. Oh Gott. Ey, das klingt wie so ein beschissener Roman für so 16-jährige Emos, Alter. Also,
ja, du hast den Nagel gerade schon auf den Kopf getroffen, glaube ich. Ich glaube, es ist sogar eine Romanverfilmung.
Ja. Haben sie einfach das Buchcover einfach genommen und einen hässlichen Typ drauf geshoppt, der mit so viel Lensflair auf dem Hemd. Oh Gott, Matze, du tust mir weh.
Ja, das verspreche ich jetzt allerdings auch. Das ist jetzt vorerst erstmal der letzte Scheißfilm. Aber ich wollte dir den unbedingt mal antun, weil ich habe den unfassbar verkatert gesehen. Und
ich wollte gerade fragen, kannst du kurz mal erzählen, warum du den geguckt hast?
Als der ins Kino kam, hatte der nur so 2 Kritiken oder so bekommen. Der ist halt so komplett unten runtergefallen. Und die waren alle so, das ist ganz, ganz, ganz große Scheiße.
Und dann, wenn du so krass, muss ich sehen.
Ich habe ein Herz für Kackfilme. Und dann war ich irgendwann an einem Tag unfassbar verkatert und war bei Prime auf der Startseite und meinte, vielleicht ist es ja ein witziger Katerfilm. Und ob er das ist, das werdet ihr dann in 2 Wochen.
Das hören wir nächste Woche. In 2 Wochen. Ja, fuck. Vielleicht. Ja, ich trinke ja nicht mehr, sonst würde ich mich davor auch besaufen, aber na gut.
Ich finde es halt, nur so unfassbar passend, dass beim letzten Mal High School Musical und Birds zusammen.
Ach stimmt, das waren auch zusammen, ne? Ja.
Ja, und jetzt halt das Fenster zu Hof und Fallen, Engelsnacht.
Ja, da weißt du direkt, dass es im Podcast Höhen und Tiefen geben wird nächstes Mal. Also. Ja, also schauen, wenn du mich ausrasten hören willst, dann hör in unsere nächste Folge auf
jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, da höre ich auf jeden Fall rein.
Oder rückwirkend gerne die High School Musical oder die Kartoffelsalat-Folge, die war auch sehr gut. Ich musste Kartoffelsalat gucken für diesen Podcast. Das war auch sehr interessant.
Geil.
Interessant.
Ich nenne es interessant.
Okay.
Alles klar, dann haben wir es. Ja, schauen nochmal, vielen, vielen Dank.
Ja, danke an euch.
Wo findet man dich? Wo kann man dir folgen am besten, wenn man mehr über dich erfahren möchte?
Instagram, würde ich sagen. Instagram, Twitter, Facebook bin ich zwar auch, aber das nutze ich irgendwie kaum noch. Ja gut,
Facebook nutzt kein Mensch mehr.
Genau, also Instagram oder Twitter, genau. Und unser Podcast heißt Aus dem Off. Gibt's bei Spotify und Apple Podcast.
Ja, genau, auf jeden Fall auch mal reinhören, verlinken auf jeden Fall alles in den Shownotes, deine Profile und auch deinen Podcast natürlich.
Ja, danke.
Also hört und klickt euch dann gerne rein bei Sean und ja, natürlich danke auch dir, Matze, wie üblich und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Jo.
Bis dahin, macht's gut.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
There's a saying in the West. That a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.